Parallelwelten. Der Podcast von
Tanja
und Rick.
Wenn deine Beine hören niemals auf, wir machen Giro.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Parallelwelten mit Tanja Ehrert und meiner Wenigkeit. Schön, dass ihr wieder zuhört. Tanja, geht's wieder gut? Tanja war lange krank. Tanja, wie geht's dir?
Also erstmal muss ich kurz betonen, dass das unser dritter Intro-Versuch war, glaube ich. Nachdem Rick einmal ins Mikro gerübst hat, hat er es dann einfach verkackt und jetzt muss er nochmal einen Schluck Wasser trinken. Aber ja, mir geht's wieder deutlich besser. Ich bin wieder ein Mensch, ich bin im Leben zurück. Nach meinem zweiten Covid-Ausflug und damit sehr, sehr glücklich. Wie geht's dir?
Corona hat zugeschlagen. Tanja lag flach.
Ja, aber richtig.
Aber nicht auf die Art, wie man gerne flachgelegt wird. Tanja lag einfach krankheitsmäßig flach.
Ja, mich hat's echt richtig verschallert. Also ich weiß nicht, ob es daran lag, dass ich ich bin in den 24-Stunden-Dienst gegangen und habe gemerkt, so mir geht's nicht 100% gut. Was, glaube ich, keine gute Grundvoraussetzung ist. Und dann war es auch so ein bisschen hektisch. Dann bin ich um 2 Uhr nachts so in Richtung Arztzimmer gegangen. Und dann habe ich schon Gliederschmerzen bekommen und so ein bisschen Schüttelfrost. Und dann dachte ich mir, okay, morgen, wenn ich aufstehe, setze ich mir lieber meine Maske auf, damit ich niemanden anstecke. Dann habe ich den Mittwoch, den Tag nach Dienst, komplett geschlafen. Und abends einen Test gemacht, der war dann positiv. Und ich habe dann wirklich in 24 Stunden, glaube knapp 20 Stunden geschlafen und war richtig, richtig aus dem Leben geschossen und hatte wirklich so Kopfschmerzen und Gliederschmerzen, dass ich nur mit Schmerzmitteln klarkam. Also ich konnte halt meine Augen in den Augenhöhlen nicht drehen, weil meine Augenhöhlen wehgetan haben. Also wirklich crazy. Ich war, glaube ich, noch nie so krank. Und ja, dann war es samstags, war es immer noch so ein bisschen zäh, also es war dann von Mittwoch bis Samstag war es richtig zäh und Sonntag ging es mir dann schon deutlich, deutlich besser und habe ich gedacht, okay, ich wage es mal, ich mache einen Test und der war negativ und ich glaube, so glücklich war ich selten und jetzt am Montag, wo wir aufnehmen, war ich heute wieder bei der Arbeit und fühle mich einfach wieder hervorragend.
Das freut mich wirklich sehr zu hören. Das ist übrigens auch der Grund, warum wir jetzt erst aufnehmen. Also wer sich gefragt hat, warum ist jetzt in letzter Zeit keine Planzett- oder Parallelweltenfolge erschienen. Tanja war krank und somit war sie natürlich entschuldigt. Also da gab es gar keinen Stress von unserer Seite aus. Das ist der Grund, warum es ein bisschen länger gedauert hat mit der Folge. Dafür wird die Folge umso besser.
Was aber auch bestätigt, dass ich wirklich krank war, weil ich glaube, wir haben dieses Jahr schon 2 Folgen aufgenommen, an denen ich auch erkältet war. Aber ich meine, dann geht ja Podcast aufnehmen immer. Aber ich wäre nicht mal fähig gewesen, ein vernünftiges Gespräch zu führen. Also ich war tatsächlich krank. Jetzt höre ich auch auf zu heulen. Aber dazwischen war ich mir nicht sicher, ob ich jetzt einfach nur eine somatisierte Depression entwickelt habe oder ob es wirklich Corona ist. Und ich habe zum ersten Mal meinen kompletten Geschmack verloren. Das hatte ich beim ersten Mal nicht. Und ich habe auch noch nie bei einer Erkältung irgendwie meinen Geruchssinn oder Geschmackssinn verloren. Und jetzt war es einfach so, ich habe nichts geschmeckt. Ich habe nur noch Konsistenz wahrgenommen bei den Dingen, die ich zu mir genommen habe. Es war auf jeden Fall sehr interessant.
Ich wage ja eh zu bezweifeln, ob du jemals schon Geschmack hattest. Aber das ist ein anderes Thema.
Köstlich.
Das ist ein anderes Thema. Ja, lass uns doch mal hier voll in die Folge reinstarten. Ich glaube, so wie es dich erwischt hat, hat es halt viele erwischt auch. Wir können ja die neue Folge so ein bisschen anfangen, wie wir die letzte aufgehört haben. Weil ich glaube, in der letzten Folge war so das Abschlussthema war die Geburtstagsparty von mir, mein 30. Und Thema Krankheit passt eigentlich ganz gut damit rein, weil von den 100 Leuten, die eigentlich kommen wollten, sind am Ende, glaube ich, vielleicht waren so, ich habe nicht mehr mitgezählt, war auch völlig egal, weil es trotzdem ein richtig geiler Abend war und die Leute, die da waren, die haben dafür alles weggemacht, das war eine richtig coole Party, aber ich glaube so 40, 45 Leute haben sich auf jeden Fall auch abgemeldet kurz davor und davon auch ganz viele, weil sie krank waren. Und du warst jetzt auch nicht die Einzige, die sich nach dem Geburtstag gemeldet hat, dass sie jetzt krank war oder Corona hatte. Also das ist natürlich einfach so der Jahreszeit auch ein bisschen geschuldet. Ich klopfe dreimal auf Holz. Ich bin nicht krank geworden, wo ich sehr froh drum bin. Was eigentlich verrückt ist, weil ich war natürlich schon sehr aktiv mit allen in Kontakt, mit umarmen und begrüßen und dies und das. Und ich sag mal so, ich bin auch gut on track für meine 30.000 Kilometer dieses Jahr. Das heißt, eine Krankheit darf mir da nicht mehr dazwischen kommen. Das wird wieder auch eine Punktlandung auf dem letzten Tag, aber ich glaube, ich werde es wieder schaffen. Also viele Themen, die wir jetzt besprechen haben.
Ja, das ist an sich das Schlimmste an der ganzen Sache. Also ich kann jetzt sagen, ob es bei mir vom Rückflug kam oder diese Rückreise. Ich saß nämlich auch im RE in Düsseldorf und neben mir hatte jemand so einen krassen Husten. Und ich dachte nur die ganze Zeit, weil es klang so nach trockenem Husten, da dachte ich mir, okay, der hat nur so einen Reizhusten, weißt du, wenn man sich manchmal verschluckt und dann nicht mehr aufhören kann. Und dann so nach 10, 15 Minuten fängt er auf einmal so an, seine Nase hochzuziehen. Und ich dachte mir so, Gott, der Mann ist völlig verschleimt. Und dann habe ich mich da weggesetzt. Und ich frage mich halt auch, ob der das einfach war. Oder ob es eben deine Geburtstagsparty war oder die Klinikparty. Aber was halt wirklich tragisch an der Sache ist, dass ich nach 2 Wochen in Girona so richtig froh war, dass ich Ende November, Anfang Dezember schon so richtig gut Base Miles gemacht habe, viele Stunden da in der Sonne gesammelt habe und jetzt schön mit Intervallen auf der Rolle weitermachen kann. Und jetzt fange ich einfach so bei Null an. Also ich meine so, wenn du halt wirklich so 4, 5 Tage nur flach liegst und dein Körper so ums Überleben kämpft, dann bleibt halt überhaupt nichts mehr übrig. Also ich fühle mich, ich bin wie so ein Knetmännchen. Ich bin einfach nur noch aus Wabbel, glaube ich, bestehe ich. Deshalb darf ich jetzt Ende Dezember doch wieder bei Null anfangen. Naja, alles umsonst.
Ja, aber das denkt man ja auch oft nur. Oft ist es ja, braucht man dann 3, 4, 5 Tage, wie du sagst, um wieder reinzukommen. Und das Schöne ist, ich finde eigentlich so, zu einer gewissen Grundform geht es eigentlich relativ schnell, die absolute Topformel drauf zu bekommen. Die ist dann etwas schwierig, aber zur Grundform kommt man eigentlich immer etwas schnell. Aber nochmal zur Party zurück. Das interessiert ja sicherlich die Hörerinnen und Hörer auch. Tanja war auf jeden Fall die Letzte, die gekommen ist. Tanja war der letzte Gast, der auf der Party erschienen ist, war Tanja. Um wie viel Uhr bist du eigentlich gekommen? Um 1 Uhr?
Nee, später. Ich bin um... ich habe den Zug genommen von der Klinikparty um 1.20 Uhr. Und ich bin, glaube ich, eine Viertelstunde gefahren, dann nochmal 10 Minuten gelaufen. Also ich war so, keine Ahnung, 1.40 Uhr, 1.45 Uhr ungefähr da. Also
Tanja ist die Art Partygast, die kurz vor 2 kommt.
Ja, aber man muss dazu sagen, also zum einen war die Klinikparty wirklich legendär gut. Und dann habe ich halt irgendwann gesagt, okay, um 0 Uhr, ja, ich muss jetzt mal los. Aber dann war ja irgendwie auch mal wieder KVB-Streik und dann sind die Bahnen immer ausgefallen. Ich habe dir auch sogar einen Screenshot geschickt. Und dann habe ich...
Ja, stimmt, das kam auch noch dazu, dass auch noch Bahnsteig war. Deswegen haben auch noch Leute abgesagt. Stimmt,
Und dann habe ich halt gesagt, ja, okay, also wenn jetzt noch mal eine Bahn ausfällt, dann nehme ich halt wirklich ein Taxi, weil halt irgendwie 3 Bahnen ausgefallen waren. Und dann kam aber die Bahn und die habe ich dann auch genommen. Aber deshalb war ich halt noch mal eine Stunde später da, als ich ursprünglich geplant hatte. Das möchte man mir nachsehen, bitte.
Alles gut.
Und
ich finde es gut, dass du überhaupt gekommen bist. So von einer Party auf die andere schafft man ja auch nicht immer, bleibt man ja auch manchmal.
Ja, vor allem das Witzige war dadurch, dass ich ja diese Stunde länger auf der Party war, die ich eigentlich schon los wollte, habe ich mich umgezogen, um zur Bahn zu gehen und habe mir mein Nirvana-Shirt und mein Tattoo-Halsband angezogen und meine klassische 90er-Jahre-Frisur gemacht. Und dann kamen die Bahnen ja nicht, das heißt, ich war weiter auf dieser Party und bin halt einfach in diesem 90er-Jahre-Outfit rumgelaufen, was halt für niemanden Sinn ergeben hat, außer für mich. Aber zum Glück war es ja nach 12 und alle waren schon betrunken genug, dass es eigentlich niemandem, also das war halt auch so witzig, weil man sich ja total oft Gedanken drüber macht bei einem Party-Outfit, so, ja, soll ich den, keine Ahnung, braunen Kajal nehmen oder den schwarzen Kajal und soll ich das blaue Oberteil oder das grüne Oberteil anziehen? Und da habe ich einfach gemerkt, ich habe mich umgezogen, ich hatte einfach ein 90er-Jahre-Outfit an, was halt wirklich 90er-Jahre aussah. Und es hat niemand gemerkt, dass ich mich auch nur umgezogen habe. Und eigentlich gedacht so, krass, wie viele Gedanken man sich manchmal macht für nichts, glaube ich.
Und du kamst auf jeden Fall sehr angeheitert schon an. Das hat mir gut gefallen.
Ja, definitiv. Also ich war da mit meinem neuen Kollegen stark am Glas, würde ich sagen. Beziehungsweise der hat mich da etwas unter Druck gesetzt. Also freundlich unter Druck gesetzt, aber immer dafür gesorgt, dass mein Kölschglas voll war.
Ja, und dann kam Tanja in ihrem Nirvana-Shirt. Aber nee, ich kann nur sagen, ich war wirklich glücklich beseelt. Ich konnte einen ganz tollen 30. feiern und Ich habe mir dann zwar auch gedacht, weil ich glaube, ich bin um 5:30 ins Bett gestolpert und um 8 Uhr ging mein Wecker, weil dann mein Schwiegerpapa mich zum Flughafen gebracht hat, weil mein Flug ja dann nächsten Morgen ins Trainingslager ging. Und boah, das war schon auch, das war schon hart.
Also das kann ich mir vorstellen.
Und dann bin ich,
weil ich habe dieses Bild von dir gesehen bei Instagram und ich war deutlich früher im Bett und habe mir nur gedacht, oh Gott, du Armer. Also ich konnte richtig nachfühlen, wie schlecht du dich gefühlt hast.
Und ich bin einfach nur, mir ging es aber einigermaßen gut, weil ich auch vorgesorgt hatte. Ich hatte mir schön Elotrans und Elektrolyte hingelegt um 5:30. Früh, die habe ich mir halt direkt nach dem Trinken reingezogen, dass ich mir dachte, okay, ich beug dem Kater so ein bisschen vor. Und habe dann eigentlich auch, es war so einer dieser geilen Flüge, ich glaube, in dem Moment, wo ich mich hingesetzt habe, bin ich eingeschlafen und ich bin erst auf, also vorm Abflug, und ich bin aufgewacht, als wir gelandet sind in Barcelona. Und ich bin ja eigentlich 10 Tage Mallorca, 2 Tage Köln, dann direkt ins Trainingslager. Das heißt, in diesen 2 Tagen war ich so gar nicht, gefühlt war ich gar nicht richtig in Köln. Und dann war ich in Barcelona Trainingslager, bin halt wieder so von diesem Kölner grauen, nasskalten Wetter aufgewacht, dann Barcelona, schönes Wetter. Und da, bis dahin ging es mir gut. Und dann hat mich ein Pfleger abgeholt und ich saß mit einem sportlichen Leiter im Auto und bin halt von Barcelona ins Teamhotel gefahren. Und die ganze Fahrt über habe ich mir gedacht, oh mein Gott, ich glaube, ich muss kotzen. Okay, ich glaube, ich muss kotzen. 1,5 Stunden lang. Und ich habe wirklich so 1,5 Stunden lang habe ich meine Augen zugemacht, habe nur so an die Decke geschaut, also mit dem Kopf nach oben und aber trotzdem Augen zu und habe einfach so richtig ruhig geatmet, dass ich dachte so, okay, so möglichst beruhigend. Und mein britischer sportlicher Leiter vorne hat immer versucht, mit mir ein Gespräch aufzubauen. Und ich habe mal so ganz kurz geantwortet, weil ich dachte, lass mich doch bitte einfach in Ruhe. Und ich glaube, irgendwann hat das auch gecheckt. Und dann bin ich im Teamhotel angekommen. Und das ist zum Beispiel so, das muss ich sagen, das ist ein unangenehmer Moment, wenn das Team, also das komplette Team ist schon so 3 Tage voll in ihrem Trainingslager-Modus. Und dann ist ja schon dieses Kennenlernen auch schon so ein bisschen vorüber. Und dann kommt man aber so als Nachzügler rein in die Gruppe. Erstmal irgendwie unangenehmer Moment, weil man, ich wusste nicht so richtig, wie ich mich verhalten sollte. Soll ich jetzt so auf jeden richtig zugehen und den Hallo sagen? Manche haben sicherlich gar nicht mitbekommen, dass ich die ersten 3 Tage nicht da war. Also wir haben ja auch irgendwie ein großes Team. Und dann kam ich halt in diesem Katerzustand da an und dachte mir, okay, als allererstes muss ich zum Mittagessen jetzt und was essen. Dann geht es mir danach auch auf jeden Fall besser. Und genauso bin ich halt in diesen Essenssaal reingelatscht. Und habe halt wirklich einfach nur so tunnelblickmäßig, okay, hier vorne ist ein bisschen Reis, da ist ein Stück Brot, alles klar. Und habe mir das so geholt, mich so hingesetzt. Und alle haben, glaube ich, so gedacht so, was ist mit ihm denn los? Warum sagt er niemandem Hallo, Alter? Also ich habe wirklich so, erst als ich da was gegessen hatte und es mir so ein bisschen besser ging, habe ich dann so angefangen, Leute zu begrüßen. Und Phoebe, die Pressesprecherin, meinte schon so, okay, das war richtig komisch. Du bist sonst immer so mega aufgeschlossen und freundlich und so mega herzlich. Und diesmal bist du so einfach angekommen und hast da einfach niemandem Hallo gesagt. Naja, aber es wurde mir, ich habe es dann
vor allem auch noch,
ich habe es dann erklärt, dann war auch gut.
Ja, vor allem halt auch noch mit einem Halstattoo.
Das stimmt auch. Du hast so richtig gemerkt, wie meine älteren sportlichen Leiter, die haben mich so angeschaut und ich glaube, die waren sich jetzt nicht sicher, ob das echt ist oder nicht. Und ich habe es dann auch als allererstes auf dem Zimmer abgewaschen mit Seife und einem Handtuch. Also ich hatte sozusagen von der Party noch so ein Klebetattoo auf dem Hals. Es war so ein Tribal in Blau und Pink. Und das wird mir halt so im Party-Modus hat mir das jemand draufgeklebt, der Fabi. Und naja, dann hatte ich das noch drauf und ich habe es auch erst realisiert, als ich im Spiegel geschaut habe und auf dem Hotelzimmer war und ich mir gedacht habe, alles klar, so die erste Stunde beim Team bin ich jetzt so rumgelaufen. Zum Glück bin ich schon ein paar Jahre im Team und bin ein bisschen bekannt, also von daher ist alles
und
okay.
Und es passt ja immerhin zu euren Jersey-Farben, habe ich mir gedacht, als ich es gesehen habe.
Ja, da werden wir gleich dann beim nächsten Thema. Hast du unser neues Jersey schon gesehen?
Habe ich gesehen. Finde ich tatsächlich sehr schön, muss ich sagen. Wie gefällt es dir denn?
Ich finde es ein bisschen langweilig.
Ja. Nee, ich finde es eigentlich.
Es ist optisch in Ordnung. Gut. Aber das ist so, ich glaube, das ist kein Trikot, was irgendeinem so richtig in Erinnerung bleiben wird, was irgendwie so jetzt so catchy rauscatcht, muss ich sagen.
So catchy rauscatcht.
So, genau. Catchy rauscatchen. Von daher dachte ich mir so, ja, das sieht schon okay aus, aber ja, ein bisschen langweilig vielleicht.
Also ich muss sagen, wenn ich an ein langweiliges Trikot denke, dann eher an Sudal Quickstep. Also da war ich richtig enttäuscht von dieser Präsentation. Also ob man Alaphilippe singend beziehungsweise lip-sinken sehen möchte, ist die andere Frage. Aber dieses Jersey finde ich halt echt nicht besonders.
Das ist so witzig, weil zum Beispiel das finde ich ganz gut, ja? Aber deswegen, da gehen halt unsere Meinungen, dafür sind ja, also ich fand sowohl, wie die das gepostet haben, als auch das Trikot ganz gut. Und das Trikot hat ja auch dieser Stickle-Design gemacht. Der hat ja uns das auch letztes Jahr gemacht. Ich weiß gar nicht, ob dieses Jahr auch, ich glaube nicht. Ja, aber alle halt blau, ne? Quickstep blau, wir sind blau, Age Dessert ist jetzt mit Decathlon blau, Movistar ist blau. Also wirklich, wirklich alle blau. Also ist richtig viel blau nächstes Jahr.
Ja, tatsächlich, ich finde nämlich, ja. Erinnerst du dich an dieses Castelli, dieses spezielle Castelli-Trikot für 90er Jahre Castelli-Trikot von Nathan Haas letztes Jahr?
Ja, habe ich bestimmt mal gesehen.
Also er hat ja diese vier Lackierungen und vier Jerseys für die großen Rennen gehabt. Und da war eins dabei, das war eben auch so irgendwie neongelb und Grundfarbe blau. Und das sieht eigentlich genauso aus wie dieses Sudal-Trikot, nur in cool. Also es sieht irgendwie als aus wie so ein schlechter Abklatsch von dem Jersey von Nathan. Deshalb finde ich es nicht so gut.
Werbung. Safe on the go and at home. Sicher hast du auch ein oder mehrere Bikes, an denen dein Herz hängt. Damit es draußen nicht geklaut wird, stellst du es im Keller oder in der Garage ab. Doch auch hier greifen Diebe gerne mal zu. Mit Abus-Lösungen machst du ihnen das Leben jetzt richtig schwer und schützt dein geliebtes Bike. Abus hat zum Beispiel Wand-Bodenanker als extrem sichere Lösung für die Wand im Keller, der Garage oder anderswo. Dein Bike selbst sicherst du an dem Anker mit einem starken Ketten-, Falt- oder Bügelschloss. Und last but not least kannst du mit Abus auch deine Kellertür sicher verriegeln oder Alarmanlagen und Überwachungskameras einbauen. So bist du safe on the go and at home. Alle Infos, wie du dein Rad zu Hause richtig absicherst, findest du verlinkt in den Shownotes. Werbung Ende. Und ich glaube, jetzt kommt ein Thema, was richtig viele Leute spaltet. Wie findest du das neue Bora-Trikot?
Eigentlich finde ich es ganz gut. Jetzt habe ich nur so ein Meme gesehen, dass es die Farben sind von diesem von dieser Fiss-Scheuermilch. Und jetzt, das ist ja manchmal so, wenn du es einmal gesehen hast, you can't make it unseen ungefähr. Und jetzt habe ich das gesehen und jetzt gucke ich dieses Jersey an und sehe halt nur die Scheuermilch.
Ach ja, also ich hatte es schon gesehen. Bei Marco Haller hat es mir gezeigt. Ich bin ein paar Mal vor dem Trainingslager, also Anfang Dezember, mit Marco hier in Mallorca trainieren gefahren. Und er hat es mir gezeigt. Und er hat mir vor allen Dingen, also er hat mir jetzt nicht diese Pressefotos gezeigt, sondern er hat mir die Fotos, die man halt so random macht, wenn man das einmal anzieht, auch mit den Socken. Und ich habe halt die Socken und die, ich weiß gar nicht, ob das schon offiziell ist, aber wir werden sicherlich bald sehen. Die Socken haben auf jeden Fall dieselbe Farbe wie dieses, ja, so stimmt, ja, Tanja zeigt gerade die Scheuermilch in die Kamera, so sieht's echt aus. Aber die Socken haben auf jeden Fall dieses Giftgrün auch oben vom Jersey. Und also es ist ja kein Geheimnis, dass ich Bora als Team echt cool finde, deutsches Team sowieso. Aber ich muss sagen, ich glaube, das ist mit Abstand das hässlichste Trikot, was ich seit langem gesehen habe. Also ich bin wirklich so froh, dass ich das nicht anziehen muss. Ich weiß, Geschmäcke gehen auseinander und es gibt sicherlich viele Leute, die es auch cool finden. Aber ich finde, das sieht wirklich, wirklich richtig hässlich aus. Also Krass. Das geht gar nicht. Also das sieht so, ich kann es gar nicht beschreiben. Da krümmt sich alles in mir hoch, wenn man so Neonfarben verwendet. Das sieht also wirklich, ein Punkt, den ich verstehe, ist, dass es, die werden halt super gut zu erkennen sein dadurch am Fernseher. Das ist ein richtig guter,
zwischen
Vorteil.
Zwischen dem ganzen Blau.
Den verstehe ich. Aber einfach so, ja, einfach vom Design her, boah, nee, geht gar nicht.
Also ich muss sagen, mir ging es genau andersrum. Ich bin halt wirklich ein absoluter Hasser von Schwarz-Rot. Und letztes Jahr war es ja das wirklich schöne Grün eigentlich vom Jersey in Kombination mit so einem Schwarz-Rot. Und da habe ich absolute Sperre. Und deshalb finde ich es halt auf jeden Fall eine Verbesserung, weil sobald halt Schwarz-Rot raus ist, bin ich glücklich.
Ja, Ist ja auch nur unsere Meinung dazu. Die werden sich sicherlich was dabei gedacht haben. Wie gesagt, am Fernseher sind sie sehr, sehr gut zu erkennen. Und eigentlich ist das ja wieder die richtig coole Zeit der Saison, wo halt alle Teams so langsam jetzt ihre Designs veröffentlichen. Haben noch andere Teams schon die Jerseys veröffentlicht?
Ja, SD-Works heute auf jeden Fall. Das finde ich, sieht ziemlich schick aus. Jetzt nicht unbedingt, ich glaube, die erste Veröffentlichung war das Jersey von Lorena Wiebes mit den Streifen vom Europameister-Trikot. Das sieht irgendwie ein bisschen zu wild aus, in Kombination mit diesen vielen Farben, die das Jersey eben hat. Aber so ganz clean, beziehungsweise mit den Weltmeisterstreifen. Gut, ich meine, das bringt noch mehr Farbe rein, aber irgendwie bei Chantal van den Broek-Blaak mit den Weltmeisterstreifen sieht es richtig schön aus.
Also, das habe ich noch gar nicht gesehen, aber bin ich mal gespannt.
Ja,
wer ist der Trikotsponsor?
Da bin ich überfragt, tatsächlich. Weiß ich gar nicht.
Okay, egal, ich hätte jetzt irgendwie Rafa oder so gedacht. Von daher dachte ich, dann machen die bestimmt gute Klamotten.
Nee, die haben keinen Rafa, nee. Aber ich weiß es gar nicht tatsächlich.
Ja, ist ja auch egal. Schaue ich mir noch an. Auf jeden Fall ist spannend, dass jetzt wieder die ganzen Trikots der Teams präsentiert werden, was ich richtig cool finde. Und da kann man immer so ein bisschen sagen, ja, das gefällt mir nicht. Ich bin mal gespannt, auch wie den Leuten unser Trikot gefällt. Also ich könnte auch verstehen, dass Leute sagen, bei uns ist es ein bisschen langweilig, was ich auch verstehen würde. Aber nichtsdestotrotz kann ich damit gut leben. Und wenn wir noch mal zum Trainingslager zurückgehen, muss ich auch sagen, dass da wirklich, es war ein richtig schönes Trainingslager. Ich war jetzt nur eine Woche da, weil ich, wie gesagt, durch des Geburtstages ein bisschen später angereist bin. Aber die Woche ist wirklich verflogen. Wir haben richtig gut trainiert. Wir haben ja diese typisch Trainingslager halt. Ne? Man macht dann Aerotests, man macht probiert Sachen aus, Material, Klamotten, Fittings. Man hat viele Meetings, logistische Meetings auch. Man trifft sich mit dem Team und bespricht so ein bisschen die Saison, den Plan der Saison. Und ich muss auch sagen, so gerade nachdem letztes Jahr für mich so ein Schock war, dass halt meine Gruppe so ein bisschen weggebrochen ist damals, ja schon oft thematisiert hier im Podcast, war das jetzt dieses Jahr wirklich nochmal ein ganz anderer Vibe und auch gerade so mit Aki und Schwarzi, die ich ja bis jetzt schon über die Rennen und so kannte, man fährt ja schon ewig zusammen Rennen, aber dann mal wirklich jetzt auch als Teamkollegen zusammenzuwachsen und zusammen trainieren zu fahren, war echt cool und die Woche ist echt verflogen und richtig, richtig guter Vibe, richtig gute Stimmung. Und ich muss echt sagen, dass es mir richtig viel Spaß gemacht hat und ich gerade wieder so richtig happy bin.
Ja, den Eindruck hat es auch gemacht, wenn man dir auf Instagram folgt und sich das Ganze so angeschaut hat. Auch dein Abfahrtsspaß mit Chris Froome.
Das war auch geil, Froomey. Also ja, der hat sich fast abgelegt an der Kurve, ey. Ey, stell dir mal vor, also toi, 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 zum Glück nicht, aber stell dir mal vor, ey, bei sowas fliegt er auf die Fresse, ey, irgendwas da, dann hat er richtig Stress bekommen, bestimmt.
Ich sag mal so, ich glaube, ab 3 Monaten muss man nur noch 50% des Gehalts bezahlen. Wahrscheinlich hätte dein Team oder dein Teambesitzer hätte dir wahrscheinlich einen Dankesbrief geschickt.
Ich brauch nur so ein Fünftel vom Gehalt, dann wäre ich happy. Ja, wär schon ganz gut, ey. War wirklich ein cooles Trainingslager. Und das Gute ist ja auch jetzt, das war mir gar nicht so bewusst, aber Aki und Schwarzi haben ja zur selben Zeit in Girona gewohnt wie du. Und ihr habt da ja zusammen überwintert und ich habe jetzt nochmal ganz andere Inside-Stories über dich bekommen. Also das ist, ich keine Angst, ich werde jetzt nichts droppen, aber ich glaube, so über das Jahr verteilt werde ich nochmal gute Stories nochmal raushauen können. Da wird schon viel nachgefragt.
Freut mich. Dann kann ich ja auch ein paar Stories auspacken.
Du hast ja keine Storys von mir. Von mir ist alles öffentlich.
Nee.
Ich bin offenes
aber wenn,
Buch.
Aber wenn...
Ach, wenn, oder meinst du über die beiden? Meinst du über die beiden?
Ja, genau. Wenn Schwarzi und Aki Sachen auspacken, dann packe ich auch aus hier.
Ja, geil. Oder ich connecte euch einfach und dann packt ihr einfach gegenseitig aus und ich höre nur zu.
Ja, das ist ja alles wunderbar. Die sind ja jetzt auch gerade wieder mit Miki, meinem Girona-Kumpel, unterwegs. Als ich jetzt in Girona war, habe ich mir auch, der hat sich ein Haus gekauft und hat das ausgebaut, auch mit Akis zusammen. Also der hat ihm mal geholfen, 1 oder 2 Tage. Und die sind jetzt gerade, glaube ich, nochmal irgendwo an der Costa Brava unterwegs zusammen. Und ja, das ist auf jeden Fall. das war auf jeden Fall eine gute Zeit. Ich habe die da, ich glaube, das war irgendwie Februar oder März. Ich bin dann nach dem Trainingslager, war ich irgendwie so 4-5 Wochen in Girona, habe mich da so ein bisschen verloren gefühlt. Und das war eigentlich echt cool, die kennenzulernen. Zum einen habe ich dadurch den Kontakt zu Miki, den ich eigentlich schon von Red Hooks kannte, aber wir uns noch nie so richtig faktisch kennengelernt haben. Man hat sich halt so gesehen, aber nicht wirklich gekannt. Den Kontakt haben die beiden hergestellt. Und so war es halt auch irgendwie schön, also wie du halt auch sagst, wenn man im Team Deutsche hat, ist es trotzdem angenehm. Man kann manchmal seine Muttersprache sprechen. Und so war das dann halt auch, als ich nach Girona gezogen bin, dass es trotzdem angenehm war, ab und an mit denen was zu machen und halt einfach mal Deutsch zu sprechen zwischendrin. Wir hatten auf jeden Fall da einen schönen Sommer, würde ich sagen.
Ja, das hat sich auch von den beiden so angehört, dass ihr eine gute Zeit hattet. Auf jeden Fall bin ich jetzt sozusagen nach dem Trainingslager richtig übermotiviert, hatte ich schon davor mit Mallorca. Oder ich hatte dem Team gesagt, ey, buch mir keinen Flug zurück nach Hause, ich fliege von da nach Mallorca. Und bin jetzt auf Mallorca und habe jetzt gestern für übermorgen meinen Rückflug gebucht. Ich habe jetzt original für 3 Tage verlängert, ist ja transparenter Podcast. Ich wollte eigentlich so bis 22. und 23. Dezember bleiben. Und ich hatte auch Turbo und Björn, die 2 Freunde von mir, wollten kommen. Der eine ist leider krank geworden und Turbo hat noch einen Job reinbekommen. Mein Drohnenflieger. Und so ist es, wenn man halt selbstständige Freunde hat, dann bekommen die immer noch in die Phasen, wo die eigentlich frei haben, wenn die Beruf reinbekommen, dann können die natürlich gut Geld verdienen. Das heißt, die haben beide abgesagt. Und dann war ich so, okay, ich habe ja noch keinen Rückflug gebucht, mal schauen, wie es alleine ist. Und dann habe ich gestern so einen Tag alleine verbracht und habe am Abend entschieden, ja, ich glaube 2 Tage schaffe ich noch alleine, aber länger nicht. Ich fliege auf jeden Fall Mittwoch früh nach Hause. Also ich weiß nicht, warst du schon jemals alleine im Trainingslager? Also dafür bin ich kein Typ, ey.
Nee, also komplett alleine war ich noch nie. Ich erinnere mich aber dran, vielleicht haben wir auch da schon mal im Podcast drüber gesprochen, aber ich habe ja immer überlegt, als Triathletin mal Profi zu werden und habe immer als Guide gearbeitet während den Semesterferien. Und da waren wir auf Lanzarote. Und ich weiß noch, dass ich da Timo Bracht immer beim Abendessen gesehen habe. Und dann habe ich meinen Papa angerufen und habe gesagt, ich glaube, es gibt nichts Traurigeres, als Triathlon-Profi zu sein, weil der war halt einfach so, der saß halt jeden Abend alleine beim Abendessen. Und dann dachte ich mir so, boah, Alter, wie traurig ist das, wenn du so jeden Tag, du schwimmst, schweigen. Du sitzt alleine auf dem Rad, schweigen. Dann machst du einen Koppellauf, schweigen. Und dann schwimmst du wieder eine Runde, schweigen. Und dann sitzt du alleine beim Abendessen. Also wie langweilig kann es halt eigentlich sein? Und das stelle ich mir tatsächlich überhaupt nicht cool vor, deshalb könnte ich es mir auch nicht vorstellen, alleine im Trainingslager zu sein. Und ich glaube, deine Frau freut sich auch sehr, wenn du zurückkommst. Ich glaube, die ist ja gerade auch ein bisschen angeschlagen und kämpft richtig mit den Zweien alleine. Ich glaube, wenn man selber krank ist, dann ist natürlich nochmal härter, sich um 2 sehr aktive kleine Kinder zu kümmern. Deshalb wird die sich, glaube ich, auch bedanken, wenn du zurückkommst.
Ja, Leo wird happy sein, wenn ich komme. Die hat sich auch gefreut, dass ich 2-3 Tage früher komme als geplant. Ich hatte auch mit meinem Trainer gesprochen, der hat auch zu mir gesagt, du ganz ehrlich, du hast jetzt sowohl davor die Tage in Mallorca als auch im Trainingslager so gut trainiert, es reicht endlich, wenn du noch einen 2er-3er-Block fährst, auch trainingsmäßig, mach dann lieber ein bisschen ruhiger, wir sind auch erst im Dezember, weil, das kommt auch noch dazu, wir haben nochmal im Januar eine Woche Trainingslager und dann sogar nochmal 2 Wochen Trainingslager Ende Januar bis Anfang Februar. Und ich steig dann in meine Saison erst UAE-Tour ein, Ende Februar. Das heißt, es sind halt wirklich noch so 8 Wochen von jetzt, bis die Saison losgeht. Und ja, die Form ist eigentlich schon ganz gut, deswegen muss ich eigentlich eher aufpassen, dass ich nicht übertreibe und zu früh in Form bin. Das war auch so ein Grund, aber ja, also wie du sagst, ich bin Samstagabend aus dem Trainingslager von Barcelona hier angekommen, in der Wohnung und bin das halt auch nur entweder mit Familie oder mit Freunden gewohnt. Und dann ist auch einfach so, ja, es ist halt einfach ganz strange, auch so allein in dieser Wohnung zu sein. Und dann bin ich halt gestern aufgewacht, also es war noch blöderweise noch Sonntag, dass man halt auch nichts einkaufen konnte groß. Das heißt, ja, ich habe mich irgendwie so an der Tankstelle so ein bisschen verpflegt, um über den Tag zu kommen, nahrungsmäßig. Und hatte dann noch einen Ruhetag. Das heißt, ich bin, da merkt man schon, wenn man am Ruhetag so 2:10 bin ich, glaube ich, am Ruhetag gefahren. So, einfach so, weil ich mir dachte, ja gut, ich habe ja eh nichts zu tun. Kann ich halt eine Stunde länger fahren. Und dann bin ich in die Wohnung gekommen, habe was gegessen, dann habe ich Mittagsschlaf gemacht. Dann hatte ich zum Glück, war ich in einen anderen Podcast eingeladen, konnte da ein bisschen quatschen. Das war so meine einzige Interaktion an dem Tag. So ähnlich wie mit dir. Also die einzigen Menschen, mit denen ich spreche, ist halt, wenn ich mit Leo telefoniere oder so wie jetzt den Podcast mit dir. Da freue ich mich richtig drauf, einfach mit jemandem zu sprechen. Und dann sitze ich einfach so alleine rum und daddel am Handy rum und da bin am Fernseher. Und ich habe schon ein bisschen was weggearbeitet und so noch, aber da habe ich zum Beispiel auch wieder gemerkt, so, also ich bin einfach überhaupt nicht der Typ, mir geht voll die Lebensfreude verloren, wenn ich alleine bin. So, ich bin dann auf die Terrasse gegangen zum Sonnenuntergang und es war so mega schön, aber ich dachte, vielleicht hätte ich so, ja gut, aber jetzt stehe ich hier so, also es ist immer so, als wenn ich mich von außen beobachte, während ich was mache. Also, ja. Also das ist so ganz komisch, also es ist einfach so, ich stehe dann nicht da und genieße den Moment, sondern ich stehe dann da und denke mir so, ja jetzt bin ich der Rick, der hier steht und den Sonnenuntergang anschaut, weil das jetzt irgendwie schön ist. Und das ist, also, ist mega, mega strange. Und auch heute bin ich 6 Stunden gefahren. Mein Trainer, der wohnt ja, ich habe ja einen polnischen Trainer, der vom Team, der in Mallorca wohnt. Und der hat dann geschrieben, er kommt mit. Und da habe ich mich voll gefreut. Geil, kann ich ein bisschen mit ihm quatschen. Und dann ist er so gekommen. Wir haben uns getroffen. Und dann ist er, glaube ich, so 10 Minuten oder 15 Minuten mitgefahren und meinte, ich hab heute nicht so viel Zeit. Schreiben wir morgen nochmal. Und ist dann abgebogen. Und dann dachte ich mir so, geil, jetzt hatte ich 15 Minuten Mitfahrgelegenheit. Und ich habe auch auf Instagram gepostet, ob irgendjemand hier ist. Irgendjemand, den ich kenne. Und es ist einfach so niemand da. Ich dachte so, wollt ihr mich alle verarschen? Ah. Jetzt,
richtig verzweifelt.
Mal schauen. Ja, so richtig, richtig einsam einfach. Aber gut, einen Tag muss ich noch durchhalten und Mittwoch früh geht's heim.
Aber ich kenne das Gefühl so ein bisschen, dadurch, dass ich ja jetzt in Quarantäne in meiner eigenen Wohnung war, damit Lennart sich nicht ansteckt. Und dann liegt man halt wirklich so in diesem Zimmer und auf einmal ist alles langweilig. Also ich merke ja so, natürlich hatte ich halt auch vorher Urlaub. Vielleicht wäre es anders gewesen, wenn ich jetzt halt irgendwie kaputt gewesen wäre und gedacht hätte, okay, jetzt kann ich mich erholen. Andererseits ist halt krank sein auch nie so richtig Erholung. Aber ich habe dann halt einfach gemerkt, Sachen, die hätten cool sein können, wie einfach mal eine Serie gucken oder einen Podcast hören. Allein das war halt langweilig, weil man irgendwie so dazu gezwungen ist, alleine zu sein. Und es geht dann halt irgendwie für einen halben Tag, aber dann fühle ich mich so, also wie du sagst, dann gucke ich mir halt auch so selber beim Nichtstun zu. Und dann denke ich mir halt auch so irgendwie, was bin ich für ein Nichtsnutz?
Ja, also richtig ist antriebslos,
ein ganz,
einfach.
Ganz komisches Gefühl, genau. Ja. Aber ich muss sagen, ich bin sehr beruhigt, als du erzählt hast, dass du im Trainingslager bist, weil ich von Beginn an Schmerzen in den Augen habe wegen diesem Wandtattoo, das da hinter dir prangt. Und ich mich sehr freue, dass das nicht wirklich eure Einrichtung ist, dass jetzt irgendwie die 90er-Party deine Frau verändert hat und Leo jetzt entschieden hat, sie macht ein Sweet Dreams Wandtattoo bei euch ins Schlafzimmer.
Oh, jetzt, weißt du, wer jetzt richtig böse sein wird? Meine Mama, die jede Folge hier im Podcast hört. Ah, weißt du, das Schöne ist, Tanja, dass ich mit meiner Mama da immer auch gut drüber lachen kann. Es ist immer, meine Eltern, ihr Geschmack, so was Einrichtung und alles angeht. Also ich würde sagen, ich war noch nie wirklich dafür, ich hatte dafür nie wirklich ein Fable, deswegen ist mir das nicht groß aufgefallen. Aber seitdem ich mit Leo zusammen bin, die halt ein extremes Ästhetikgefühl hat und Einrichtung, ist das bei mir auch deutlich mehr geworden. Und ich weiß auch irgendwann mal, also das ist die Wohnung, in der ich in Mallorca mal bin, das kann man ja schon so sagen, die gehört meinen Eltern. Und ich habe irgendwann mal gesagt, weil das halt so eine Ferienwohnung ist für Familie und Freunde vor allen Dingen, oder jetzt in letzter Zeit eigentlich nur noch für Familie, habe ich gesagt, aber die ist halt immer so leer, die ist so ein bisschen so kalt. Habe ich einfach nur so gesagt, aber ohne was dabei zu denken. Und dann bin ich das nächste Mal, als ich in die Wohnung gekommen bin, hat meine Mama in so einem kompletten Wahn von, okay, ich muss das jetzt irgendwie schön machen, hat die überall so richtig bunte Bilder an die Wand gehangen und vor allen Dingen auch Wandtattoos. Und dann sind Leo und ich halt reingekommen und ich sag, guck mal, ich habe schon was für euch vorbereitet. Und es war einfach so richtig Leon und ich haben uns angeguckt und waren so, ah ja, das ist voll nett, dankeschön. Und irgendwann später, so, nachdem so genug Zeit vergangen war, haben wir das mal so angesprochen, meinten so, ja, ist schon nicht so unser Style, aber so die Geste zählt auf jeden Fall, ist voll süß. Und also leider ist ja ein Podcast, Leute können das nicht sehen, weil sonst könnte ich mit dir hier durchgehen. Es gibt zum Beispiel hier in dem Badezimmer, da gibt es an einer Wand, da ist ein Wandtattoo. Das ist so, als wenn sozusagen ein Durchbruch in der Wand gemacht worden ist, als wenn ein Loch in der Wand wäre. Und dann schaut man so in so eine isländische, in so eine isländische Landschaft. Und in dem zweiten Schlafzimmer, in dem zweiten Schlafzimmer, warte, da muss ich einmal kurz hingehen. Einfach, warte, ich muss einmal kurz hingehen, weil ich habe vergessen, was da steht. Ich muss einmal kurz gucken, warte ganz kurz.
Ich gucke jetzt auf eines der vielen bunten Bilder, aber ich sehe es nicht richtig.
Also,
du hättest mich auch einfach mitnehmen können.
Okay. Ja, warte, aber das ist schwierig mit dem Mikro und so. Komm,
so.
Wir machen den ersten interaktiven Podcast hier. Mal schauen, ob das einigermaßen klappt. Alter, da rein.
Oh Gott, ich hoffe jetzt gerade schon, dass ich deine Mama nie mehr in live treffe.
Also, sozusagen, wir befinden uns immer noch im Schlafzimmer. Und das ist das Bild, was meine Mama in dem. Das ist das andere Bild. So ein ganz bunter Löwenkopf. Weil
ja.
Weil ich einen Löwen tätowiert habe.
Habe ich mir fast gedacht.
Deswegen hat sie einen Löwen. Und jetzt kommt.
Und weil du der Löwe der Trainingstiger bist.
Jetzt kommt der Durchbruch. Oh.
Oh Gott, es ist schlimmer, als ich es mir vorgestellt habe.
Jetzt, also für alle Leute, die jetzt gerade nicht da sehen können, wir sind jetzt gerade im Badezimmer.
Ich mache einen Screenshot, ich pack's in meine Story.
Und dann gehen wir ins nächste Schlafzimmer. Und hier das Schlafzimmer ist auf jeden Fall, das ist Themenbereich fantasiereich. Hier ist es fantasiereich.
Fantasiereich, mit sehr vielen Schmetterlingen, ja. Und Federn. Und
meine Mama hat sich auch nicht entgehen lassen, überall hier in dieser Wohnung so Bilder von Leonie mir zu verteilen. Aber die sind
ja, aber das
ewig.
Ist süß, finde ich. Das ist sehr süß.
Und jetzt kommen wir ins Wohnzimmer. Und ich weiß nicht, also wir befinden uns ja in Mallorca, muss man dazu sagen. Aber fürs Wohnzimmer hat sich meine Mama gedacht, was würde in Mallorca gut passen? Thema Wohnzimmer. Na klar, New York. New York wird super hier hinpassen. Und deswegen auch noch mal da hinten haben wir auch noch mal.
Ach, New York auch noch an der Wand als Wandtattoo.
Genau, ja, wir haben New York einfach. Klar haben wir hier New York. Natürlich. Und die andere Wand, das ist die mallorquinische Wand. Hier hängen die Bullen, weißt du? Natürlich hängen hier noch so 4 Bullen an der Wand. Also,
na gut, aber die kann ich thematisch zumindest noch einordnen. Ich glaube, die isländische Landschaft mit dem Wanddurchbruch ist mein Highlight. Ja, genau.
Warte, hast du ein Bild? Dann können wir ein Bild machen.
Ja, ich habe schon eins sehr gemacht.
Sehr gut. Also, ja, leider könnt ihr das alles nicht sehen, aber ich glaube, Tanjas Reaktion spricht für sich. Und in dieser schönen Wohnung. In dieser schönen Wohnung befinde ich mich jetzt hier. Und habe heute 6 Stunden auf dem Rad absolviert. Lauf gleich rüber zum Mercadona. Da muss ich für meine Oma aus Berlin, die wünscht sich unbedingt, das ist so ein richtiges Oma-Ding, die wünscht sich Sardellen. Es gibt hier so scharfe Sardellen, aber die gibt es nur im Mercadona, Rick. Die muss ich mir unbedingt mitbringen. Deswegen muss ich jetzt 5 Packungen da mitbringen und die nach Berlin schicken, wenn ich zurück bin. Alles so Sachen, die man natürlich auf der To-Do-Liste hat. Und ja, das war eigentlich... Dann morgen nochmal ein langer Tag und dann fliege ich nach Hause.
Ja, wunderbar. Und ich muss sagen, weil wir ja auch der Wetter-Podcast sind, so schlecht ist das Wetter in Köln auch nicht. Also ich meine, es ist immer mal wieder nass und der Rhein läuft auch fast über. Aber ich würde sagen, grundsätzlich für Dezember so 10 Grad am Tag ist okay.
Ja, voll. Nee, ich habe auch geschaut. Ich denke auch, dass ich da schön entspannt Radfahren kann. Und vor allen Dingen, es trainiert sich ja auch eh gut, wenn man schon jetzt, ich habe ja jetzt irgendwie 3 Wochen richtig gutes Training in den Beinen, dann fühlt sich das auch ganz gut an, wenn man mal ein bisschen entspannter spannend machen.
Werbung. Das Weihnachtsfest steht vor der Tür und Weihnachten ist für viele von euch die stressigste Zeit im Jahr. Da musst du deinen Energiehaushalt und das Immunsystem unterstützen, ist doch ganz klar. Ganz besonders, weil es auch noch die kalte Jahreszeit ist und man weniger Sonne abbekommt. Da fehlt einem ganz, ganz schnell mal das wichtige Vitamin D. Meine tägliche Routine, die mir genau in dieser Zeit hilft, heißt AG1. Gerade im Winter fahre ich viele, viele Kilometer auf dem Rad, um mich bestmöglich auf die nächste Saison, auf die Saison 2024 vorzubereiten. Dabei ist es mir wichtig, Verantwortung für meine eigene Gesundheit zu übernehmen. Und das mache ich mit AG1. Energie, mentaler Fokus, Immunsystem, geistige Fitness und Zellschutz. All das unterstütze ich mit AG1. Und es funktioniert ganz, ganz einfach. Ein Messlöffel AG1 und 250 bis 350 ml Wasser und schon ist das ganze Ding fertig. Einmal am Tag, jeden Tag. Ich persönlich nehme es zum Beispiel einfach ganz morgens vom Frühstück direkt ganz schnell, um gut in den Tag zu starten. Im Abo wird der AG1 ganz entspannt monatlich frei Haus geliefert. Ganz ohne Vertragslaufzeit. Pausieren und kündigen ist jederzeit möglich. Im Moment gibt es ein besonderes Angebot für meine Community. Auf drinkag1.com/manzett erhältst du bei Abschluss eines monatlichen Abos einen kostenlosen Jahresvorrat Vitamin D3 und K2 und 5 praktische AG1 Travel Packs für unterwegs im Wert von 40 Euro dazu. Gratis dazu. Ich sag's nochmal, drinkag1.com/planzett. Findet ihr wie immer aber auch in den Shownotes. Werbung Ende.
Ich habe noch eine Frage zum Teamtrikot, Tanja.
Ja.
Meinem. Weil ich habe heute die Fotos gepostet und ich muss also erstmal als Fakt davor, ich war auch.
Deine Haare sind zu lang, ja.
Ich 4. Januar habe ich, das war nicht meine Frage, 4. Januar habe ich Friseurtermin.
Okay.
Und meine Frage war, ich bin aktuell, ich war bei der Fettmessung, beim Gewichtscheck und ich bin nur ein Kilo bin ich nur bei meinem Wettkampfgewicht und sozusagen sehr zufrieden damit. Aber irgendwie häufen sich die Kommentare und unter dem Bild so von wegen Cookies und das Trikot spannt ganz schön und Rick steht ja gut im Futter. Ich mir auch so dachte, hä? Trägt das Trikot so auf? Weil ich bin deutlich dünner als auf den letzten beiden Trikot-Fotoaufnahmen im Dezember. Und da hat das niemand geschrieben, aber bei dem Trikot schreiben alle irgendwie so voll so, oder nicht alles übertrieben, aber ich habe so ein paar Kommentare bekommen, als wenn ich so richtig dick aussehe.
Also bei dem Bild, das du gepostet hast, oder bei welchem?
Ja, genau, die ich gepostet habe.
Also ich meine, grundsätzlich ist es halt immer, man sieht halt irgendwie nie so richtig vorteilhaft aus in Radsachen. Ich glaube, das kann man faktisch mal festhalten. Ich glaube, für uns als Radfahrer immer ein bisschen anders, weil wir den Anblick gewöhnt sind, aber für jeden normalen Menschen, der denkt sich einfach nur, was habt ihr an und warum ist es so eng? Und man muss sagen, dass das Design mit hellen Armen und einem dunklen Körper, finde ich, nie so richtig vorteilhaft ist. Das fand ich auch bei unserem, das ein super schönes Jersey war, aber das Canyon SRAM Trikot von 2020, glaube ich, war das. Das hatte so einen hellgrünen, weißen Arm. Und sobald man auf dem Rad saß, sahen die Arme irgendwie so massiv aus, weil dieses Helle das so abhebt. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem bei eurem Jersey, dass die hellen Teile dafür sorgen, dass man in der Masse irgendwie breiter aussieht. So ein bisschen. Macht das Sinn?
Macht Sinn. Ist ja egal, ich weiß ja, dass es nicht so ist, aber ich hatte mich das nur gefragt, weil vielleicht manchmal, also weil ich habe das gar nicht so gesehen auf den Bildern, aber
Ich finde nur, also auf dem Bild, wo du auf dem Rad sitzt, finde ich das überhaupt nicht. Jetzt halt die Frontalaufnahme, aber das ist ja dann manchmal, wie gesagt, Frontalaufnahmen in Radklamotten.
Ja.
Da habe ich mir auch bei den Bora-Jerseys, dachte ich mir auch, Jay Hindley sieht aber ganz schön massig aus, aber dann dachte ich mir halt auch so, okay, das sind halt auch einfach irgendwie Radklamotten.
Wenn wir aber schon beim Team, oder beim Team, beim Thema Instagram sind, würde ich gerne einen Insta-Account empfehlen, den ich dir auch diese Woche geschickt habe. Der heißt Italian Madness.
Ja, ich hab den entdeckt, als ich in Girona war. Ich weiß auch gar nicht mehr, warum. Zufällig in meine Timeline gespült. Und der junge Mann hat ja, glaube ich, 1:1 mein Heimatdialekt. Und ich feiere es richtig. Also ich finde es richtig gut.
Und genau deswegen habe ich ihn dir geschickt. Mir wurde auch reingespielt in meine Timeline. Italian Madness. Und ich fand es extrem witzig. Ein Schwab, der wohnt in Italien und ja, ist Radfahren, italienisches Lebensgefühl mit schwäbischen Weisheiten. So würde ich das zusammenfassen. Und,
ja, und das
fand ich
Gute
sehr witzig.
Ist halt, also das Gute ist halt, es ist auch immer so eine gewisse Ästhetik dabei und so ein Witz, weil er die Videos halt auch super schneidet. Ich hatte so einen richtigen Flashback, ich habe das erstmal meiner alten Triathlon-Crew geschickt, weil solche Weisheiten auf Schwäbisch wurden beim Tri-Team Heuchelberg ungefähr in jedem Trainingslager rausgehauen. Also deshalb, das war für mich einfach so ein richtiges Flashback-Erlebnis und deshalb schaue ich mir das sehr, sehr gern an.
Ja, deswegen packen wir auch in die Shownotes Italian Madness, Insta-Account-Empfehlung von uns beiden. Und dann habe ich noch eine Sache habe ich noch auf meiner Liste stehen, Tanja. Wir haben noch gar nicht über, ich habe nichts Radsport-Spezifisches draufstehen. Ich habe aber eine Sache auf meiner Liste noch stehen. Da steht Hotelzimmer ohne Klobürste. Und und ich frage mich, deswegen, ich dachte mir das eigentlich, weil das ist ja vielleicht eher ein Thema, was man so unter Männern vielleicht mal bespricht, aber ich dachte, nee, klar, kann ich auch mit Tanja besprechen, weil dieselbe Situation wird es ja auch in Frauenradsportteams geben und ich weiß nicht warum, aber ich war jetzt 2 Wochen im Trainingslager mit dem Team, eine Woche und das ist aber nicht nur in dem Hotel so, sondern an ganz vielen anderen Hotels auch und es hat, also auch in wirklich sehr guten Hotels, ich habe mir jetzt eine Woche mit Mats Wills-Schmidt das Zimmer geteilt und natürlich, wenn man im Trainingslager ist, fährt man viel Rad, man isst viel, das heißt, man geht auch mal auf Klo und dann ist ein Klo und eine Klobürste schon echt so semi-geil. Aber also warum gibt es das überhaupt?
Also grundsätzlich möchte ich mal sagen, oder würde ich mal sagen, dass ich das, also das Erste, was ich anmerken möchte, dass ich immer erschreckend finde, dass ja nicht mal das Problem ist, dass es Hotelzimmer ohne Klobürsten gibt, aber dass es anscheinend in anderen Ländern normal ist, keine Klobürste zu benutzen und man das je nach Teammitglied und Herkunftsnation auch merkt, dass die Leute einfach keine Klobürste benutzen. Also das gibt es ja auch immer, dass es zwar Klobürsten gibt im Hotelzimmer,
das auch, ja.
Aber die einfach nicht benutzt werden, wo ich mir auch immer so denke, Leute, was ist eigentlich los mit euch? Dann ist natürlich die Steigerung dazu, dass es überhaupt keine Klobürste gibt, weil einen das ja selber auch unter Druck setzt, keine zu benutzen, beziehungsweise einem nicht die Möglichkeit eröffnet, eine zu benutzen. Was ich in der Teamkonstellation immer noch okay finde, wenn man aber mit seinem Partner ein Hotelzimmer teilt.
Ja, das stimmt, ja.
Finde ich das richtig unangenehm. Und ich suche gerade nach einem Foto, weil ich erinnere mich daran, dass Lennart und ich auch unser Trainingslager in Girona verlängert haben und dann die noch eine Woche oder ein paar Tage in ein Hotel gegangen sind. Und da war nämlich genau das gleiche Problem. Also es scheint entweder ein Girona oder ein spanisches Problem zu sein.
Ich verstehe es nicht. Es macht ja auch alles keinen Sinn, weil ich stell dir jetzt mal vor, du bist die Reinigungskraft in diesem Hotel. Und
ja.
du weißt einfach so, okay, hier sind jetzt auf dem Flur sind jetzt 20 Hotelzimmer und ich werde 20 Mal einfach die Kacke aus dem Klo wegmachen müssen jetzt, weil kein Zimmer hat eine Klobürste. Also das ist einfach dumm auch. Naja. Und jetzt ist so ein richtiger Real Talk. Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich glaube bei einem Teamkollegen habe ich es noch nicht gemacht, aber ich meine mich zu erinnern, ich weiß gar nicht mehr, bei wem das war, aber wahrscheinlich wird es auch vor Leonie gewesen sein, weil es mir vor Leonie auch unangenehm gewesen wäre. Und da ist es nämlich so, dass ich da schon auch wirklich, das ist schon, also das ist jetzt mal richtiger Real Talk, aber steht ja auch in unserer Podcast-Beschreibung, dass wir der Real Talk-Podcast sind. Also es gab schon Situationen, wo ich dann mir Klopapier genommen habe, mir das so richtig um die Hand, sag ich mal, gebunden habe und dann bin ich sozusagen in das Klowasser rein und habe das, sag ich mal, mit der Hand weggemacht, damit da nichts mehr ist. Und dann denke ich mir so, das kann doch jetzt nicht die Lösung sein, dass ich hier so stehe und das gerade mache.
Safe. Also den Moment kenne ich auch, weil ich ja da auch so schambehaftet bin, dass wenn ich auf eine Toilette gehe, nur zum Pinkeln zum Beispiel und vom Vorgänger sind da irgendwelche Bremsspuren im Klo, dass ich die ja wegmache, weil ich Angst habe, dass die Person, die nach mir auf die Toilette geht,
das
denkt, dass es
nicht.
Von,
oh nee,
dass
das
es von mir
nicht.
Ist. Nee, also nicht mit der Hand, aber mit der Klobürste.
Mit der Zunge.
Das, genau. bei Fremden mache ich es nur mit der Zunge.
Also okay, das ist gut zu wissen.
Ich zeig dir jetzt aber mal ein Bild auf meinem Handy. Das werde ich dann auch in meine Story packen. Ich glaube, ich muss viele Bilder in meine Story packen, wenn die Folge online geht. Und zwar dieses Foto hier. Ich bin nämlich dann einfach, wir in dem Hotel waren, im Hotel waren in Girona, bin ich einfach zu Mercadona und habe mir dafür 2,90 Euro eine Klobürste gekauft und habe die ins Hotelzimmer gestellt, weil ich gedacht habe, no way, gehe ich da jetzt irgendwie 4-5 Tage auf Toilette und benutze keine Klobürste.
Ich dachte mir, das ist ein guter Punkt, über den wir im Podcast mal sprechen können, weil da können bestimmt viele Leute relaten. Ich verstehe nicht, warum? Also das ist ja auch, wie du sagst, dann stell von mir aus dafür 2,90 Euro in jedem Zimmer so eine Klobürste von Mercadona hin. Aber das ist ja wirklich nicht der Punkt, wo du anfängst zu sparen. Naja.
Nee.
Das war mein letzter Punkt auf der Liste für heute. Hast du in deinem Corona-Krankheitswahn irgendwas mitbekommen aus der Radsportwelt, was so passiert ist? Also ich habe mitbekommen, dass Van der Poel und Pidcock wieder Crossrennen fahren.
Tatsächlich wollten wir eigentlich, beziehungsweise warum du mich einberufen hast für die Podcast-Folge, war ja eigentlich dieser Doppelvertrag, der gerade im Raum steht zwischen Bora und...
Ah ja, stimmt, da müssen wir auch noch drüber reden, na klar.
Ja. Ja, hau raus. Also ich meine, du wolltest ja das direkt thematisieren, deshalb bist du jetzt zuständig für den ersten Take dazu.
Ich kann dazu sagen, dass ich Chian gesehen habe im Trainingslager. Er ist uns entgegengekommen mit neutralem Trikot, Bora-Hose, Bora-Helm, aber schon Cervelo-Rad. Und am allerersten Tag war das, als ich in Girona war. Und noch mehr musste ich lachen, als Fumi dann am Nachmittag das Foto gepostet hat von ihm, wie er hinten in der Gruppe fährt. Hast du es gesehen?
Ich glaube, du musst erstmal weiter ausholen für die Leute, die es vielleicht nicht mitbekommen haben.
Geh auf jeden Fall mal auf Chris Froome sein Instagram-Profil, weil der hat einen, da muss man auch sagen, da sieht man wieder, dass Froome da auch ein Fuchs ist. Die haben auch Gian Uytebroeks im Training getroffen. Der ist halt kurz hinten dran gefahren und hat Froome einfach direkt ein Selfie gemacht, wie er hinten so dran fährt und hat dann sozusagen den Gag gemacht, so, das war halt wirklich genau an dem Tag, wo das so richtig hin und her ging zwischen Jumbo-Visma und Bora. Und dann hat er gesagt, Chian, schön sozusagen dich kennenzulernen, zwar nächstes Jahr im Team so ungefähr, so mit dem Augenzwinkern. Das war halt richtig witzig. Und um auszuholen, Chian Uytebroeks, junger Fahrer bei Bora Hansgrohe, hat, glaube ich, einen Zweijahresvertrag da unterschrieben. Hat das erste Jahr jetzt absolviert, geht jetzt ins zweite Jahr. Und war auch schon im Juniorenteam bei Bora, wenn ich mich recht erinnere. Hat jetzt aber trotz laufendes Vertrags hat Jumbo Visma einfach eine Pressemitteilung rausgehauen, dass Chian Uytebroeks bei denen unterschrieben hat. Dann hat Bora Hansgrohe gesagt, Jumbo Visma kann ja veröffentlichen, was sie wollen, aber der hat noch einen gültigen Vertrag bis zum 31.12.2023 mit uns. 2024, sorry, mit uns. Und wird nächste Saison auf jeden Fall Teil des Teams sein. Und damit wurde eigentlich die Öffentlichkeit dann erstmal so ein bisschen stehen gelassen, würde ich sagen. Ich habe es einfach auch nur auf Cycling News und in den Radsportmedien verfolgt, weil es natürlich ja so ein gefundenes Fressen für alle Radsportfans und die Radsportmedien da draußen ist, was da gerade passiert. Ich verstehe schon, dass das Thema auch echt eine krasse Brisanz hat, weil es wäre ja das erste Mal irgendwie so ein, also es könnte ein Präzedenzfall werden, dass sich ein Fahrer halt wegekelt. Es gab ja schon sehr, sehr selten, aber ein oder andere Mal so Mid-Season-Transfers, aber halt immer, dass beide Teams dann sich geeinigt haben, okay, alles klar, der Fahrer kann in der Saison wechseln und die UCI hat sich auch geeinigt. Und jetzt in dem Fall ist es halt so, dass halt Bora sagt, nein, der Wechsel darf nicht stattfinden. Chian Uytebroeks und sein Management haben einfach gesagt, wir haben den Vertrag aufgelöst. Und zum 1.12.23 Und er ist sozusagen vertragslos und hat in der vertragslosen Zeit jetzt einen neuen Vertrag mit Jumbo Visma unterschrieben. Jetzt ist halt die Frage, ist das arbeitsrechtlich okay so oder nicht? Und das muss jetzt, also es wird auf einen Rechtsstreit hinauslaufen. Ich bin mal gespannt, wann der überhaupt mal wieder Rennen fahren kann, weil ich glaube, solange dieser Rechtsstreit natürlich in der Schwebe ist, wird der keine Rennen fahren dürfen. Die UCI hat bis jetzt noch gar nichts dazu gesagt. Und es ist sehr, sehr spannend, weil, ja, wie gesagt, die Medien reden drüber. Aus Bora-Sicht kann ich natürlich total verstehen, dass sie irgendwie eine Schadensersatzzahlung oder sowas haben wollen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass der da noch eine Saison fährt. Das macht ja keinen Sinn. Also wenn ein Fahrer so gar keinen Bock auf ein Team mehr hat. Was halt noch im Nachgang so war, dass halt sozusagen einer der Gründe, warum der Vertrag aufgelöst worden ist, ist, weil er angeblich dort bei Bora gemobbt wurde. Es gab bei der Vuelta angeblich eine Anti-Chian-WhatsApp-Gruppe und das sind so die Punkte, warum er sagt, hier arbeitsrechtlich war das nicht mehr für mich erträglich bei Bora, deswegen will ich wechseln.
Genau, das habe ich auch gehört, aber dass Bora sozusagen die Vorwürfe
zurückweist,
dementiert. Genau. Ja, natürlich irgendwie schwierig. Ich hoffe oder ich gehe davon aus, dass zumindest, es gibt ja Verträge, wo einfach eine krasse Vertragsstrafe bei Vertragsbruch drinsteht, was einen ja wirklich auch theoretisch ruinieren kann. Also in manchen Verträgen stehen da wirklich Millionenbeträge drin. Auch bei in Anführungsstrichen kleineren Fahrern. Deshalb ist mal davon auszugehen, dass zumindest das nicht der Fall war. Hoffe ich auf jeden Fall für ihn. Ja, es bleibt auf jeden Fall interessant, weil, wie du sagst, irgendwie geht da ja am Ende der Punkt, der jetzt erreicht ist, da geht ja irgendwie keiner richtig zufrieden aus der Sache raus, habe ich das Gefühl.
Also deswegen, ich bin gespannt, es wird ein Präzedenzfall werden, was das Gericht da entscheidet, weil es würde natürlich einfach, wenn das jetzt so durchgeht, und davon gehe ich aus, glaube ich aber, dass in der Zukunft sich viele Fahreragenturen, gerade bei großen Fahrern, denken werden, wenn jetzt so ein großer Fahrer vielleicht mal in seinem Team unzufrieden ist oder da mal eine schlechte Phase hat oder nicht zur Tour eingesetzt wird, warum auch immer, und der hat noch irgendwie 2-3 Jahre im Vertrag stehen, aber ein anderes Team sagt, nee, du könntest aber zu uns kommen, bei uns der Kapitän sein, das ist natürlich einfach dazu führt, dass wenn das jetzt durchgeht, dass sich vielleicht weitere Fahrer im späteren Verlauf oder in den nächsten Jahren mal denken werden, guck mal, da hat das ja auch geklappt, ich löse meinen Vertrag von meiner Seite aus, ob das jetzt mit dem Mobbing stimmt oder nicht, aber ich werde Gründe liefern, warum für mich aus meiner Sicht das Arbeitsrecht sozusagen nicht mehr haltbar war und unterschreibt dann halt am nächsten Tag beim neuen Team. Und dass wir so ein bisschen, das hat der Patrick Lefebvre, glaube ich, auch gesagt, dass wir so ein bisschen so Fußballverhältnisse bekommen, dass wenn so Spieler sich wegstreiken bei einem Team, das wäre halt natürlich schon echt krass für einen Radsport. Ich kann es verstehen aus Teamsicht, dass die sagen, hey, wir brauchen irgendwie Sicherheit, wenn jetzt, so wie jetzt Bora sagt, wir binden die nächsten 3 Jahre Primoz Roglic an uns, das bringt ja auch Sponsorensicherheit. Und wenn das dann ein Team, also wenn das nichts wert ist und er sich nach einem halben Jahr wegekeln kann, dann ist es natürlich für die Teams das eine blöde Situation. Ich glaube, da muss einfach die UCI auch mal was machen und irgendwie am Regelwerk irgendwie, also ja, also ich bin gespannt, was passieren wird. Es ist krass. Ich denke mir halt immer noch bei Chian Uijtebroeks, da steckt auch immer noch ein Mensch dahinter, ein junger Mensch. Und ich würde jetzt, glaube ich, gerade nicht so in seiner Haut da stecken wollen. Ich glaube nicht. Ich kann mir vorstellen, dass er wahrscheinlich auch nicht gedacht hat, dass das ganze Thema vielleicht so hochkocht. Oder vielleicht hat das Management auch nicht damit gerechnet, dass Bora sagt, nee, der fährt weiter bei uns und dass dem sozusagen dass dem Wechsel nicht stattgibt. Weil ja, diese ganze Story bringt natürlich jetzt auch schon extrem viel Druck auf den Jungen, ne? Und ich glaube, wenn es dann sportlich nicht gut läuft und du hast einmal so dieses Image weg, und das ist halt auch schon so, dass ich von den Fahrern, die bei Bora waren, schon öfter mal gehört habe, dass es jetzt nicht der einfachste Typ ist, sondern eher ein komplizierter Typ ist, der halt hohe Anforderungen hat an Staff, an seine Teamkollegen und ja, so Worte wie Diva oder so, dafür kenne ich ihn nicht gut genug, da will ich jetzt auch nichts Falsches sagen im Podcast, aber ich habe halt so ein paar Geschichten gehört und ich glaube, wenn du so eine Art an dir hast, kannst du das halt nur rechtfertigen mit Leistung. Und solange die stimmt, sagt da auch niemand auch was. Aber wenn du halt eine beschissene Art hast und schlecht fährst, dann bist du halt ganz schnell weg vom Fenster, ne? Und deswegen denke ich mir halt so, so eine Nummer, die jetzt da gerade passiert, für ihn als Fahrer und für ihn als Menschen, hoffe ich nicht, dass das irgendwie seine Karriere negativ beeinflusst, weil das Potenzial dazu, dass das halt so, so einen Knick in der Karriere gibt, ist schon da aus meiner Sicht. Ich bin mal gespannt.
Auf jeden Fall. Andererseits muss man ja jetzt auch sagen, weil du es jetzt gerade sehr negativ beleuchtet hast, also dass man sich dann rausekeln kann als Fahrer. Andererseits sorgt es ja auch ein bisschen dafür, dass man, ein Team kann das ja grundsätzlich, ein Team kann ja einen Fahrer in Anführungsstrichen rausekeln, indem ein Team einfach dafür sorgt, dass man keine Rennen fahren darf, dass Dinge nicht funktionieren. Ja. Und wenn du gerade den Fußballvergleich gemacht hast, genau das Gleiche funktioniert ja auch im Fußball, dass dann Spieler ausgeliehen werden an Teams, zu denen sie gar nicht wollen, bis sie dann halt irgendwann sagen, so ich will hier weg. Und dann damit ein anderes Team bringen, das dann eventuell auch noch eine Ablösesumme zahlt. Und ich glaube, grundsätzlich geht es ja Bora eher darum, dass sie halt ohne eine Ablösesumme einen Fahrer hergeben sollen und das wohl machen würden, wenn sie zumindest dafür Geld bekommen würden. Also ich glaube, es geht ja eher darum, dass dass das Team davon profitieren will. Deshalb würde ich sagen, grundsätzlich, wenn das jetzt funktionieren würde und er zu Jumbo wechseln kann, dann ist er eher ein Präzedenzfall für die, also pro Fahrer, weil dadurch die Fahrerrechte eigentlich gestärkt werden, dass wenn was im Team nicht funktioniert, sie halt trotzdem schadensfrei aus einem Vertrag rauskommen können, obwohl der Vertrag länger läuft. Weil man muss ja auch trotzdem sagen, wenn man in einem Team weil wenn man in einem Team landet, also ich habe zum Beispiel auch das letztes Jahr mit IF gemerkt, und bei TIPCO war das, also als noch TIPCO war, auch schon so, wir haben halt irgendwie Rennen ausgelassen, die halt, was für mich überhaupt keinen Sinn gemacht hat, dann haben wir einfach Rennen gefahren, anstatt zum Beispiel in Norwegen ein Worldtour-Rennen zu fahren, sind wir dann irgendwie ein kleines Rennen in den Pyrenäen gefahren, weil unser der sportliche Leiter oder der Teammanager, der das geplant hat, der dachte sich halt nur, ah ja, wir sind eh für die Tour de France in Frankreich und dann müssen wir nicht mit dem Bus nach Dänemark fahren, sondern wir müssen mit dem Bus nur in Frankreich rumfahren. Dass wir aber im Norden von Frankreich waren und der Bus dann in die Pyrenäen fahren musste und die Strecke nicht wirklich kürzer war, als nach Dänemark zu fahren, was man vielleicht nicht ganz als Kanadier nicht ganz im Blick hat, ich weiß es nicht. Aber wenn man dann merkt halt einfach, mir geht jetzt gerade hier ein Jahr flöten, weil ich werde nicht eingesetzt und meine Zeit ist aber trotzdem begrenzt in dem Sport, dann kann ich schon auch verstehen, dass Leute dann halt sagen, irgendwie läuft das nicht so ganz, wie ich mir das vorgestellt habe. Und ich glaube tatsächlich, dass es häufiger, okay, es ist eine steile Behauptung, aber ich glaube tatsächlich, dass es häufiger vorkommt, dass Fahrer in ein Team kommen und merken, hier läuft es irgendwie gar nicht und ich verliere hier gerade ein Jahr oder mehrere Jahre, weil ich für mehrere Jahre unterschrieben habe. Und dass das häufiger passiert, als dass Fahrer unter Vertrag genommen werden und überhaupt nichts bringen. Und das Team das Gehalt bezahlen muss. Ich meine, gerade eben haben wir über einen Fahrer gesprochen, bei dem das so ist, der jetzt nicht unbedingt das bringt, wofür er das Geld bekommt. Aber grundsätzlich würde ich sagen, das passiert seltener, als dass Leute in ein Team kommen und da entweder nicht die Rennen fahren können oder eben bestimmte Organisationsstrukturen nicht da sind oder nicht funktionieren. Vielleicht ist es auch spezifischer für den Frauensport, aber ich würde schon sagen...
Du hast recht. Also du hast recht, man kann es von beiden Seiten beleuchten. Also ich kann natürlich voll ein Team verstehen, wie du jetzt sagst, dass in dem Fall Bora eine Schadensersatzzahlung haben will, das kann ich verstehen. Aber du hast natürlich vollkommen recht. Also wenn du als, egal ob junger, alter Fahrer, wenn du einfach als Fahrer oder Fahrerin in ein Team kommst, wo du dich gar nicht wohlfühlst oder wo du vielleicht auch schikaniert wirst oder wo du einfach sagst, okay, sportlich habe ich diese Ziele und die werde ich in diesem Team nicht erreichen, weil wie du gerade gesagt hast, das Team fährt einfach die Rennen nicht. Und da ist auch keine Besserung in Sicht. Man hat dem Team vielleicht schon eine Chance gegeben. Dann ist natürlich schon, wäre es natürlich ein schöner Fall, dann auch als Fahrer oder Fahrerin sagen zu können zum Team, pass auf, ich würde aus den und den Gründen gerne meinen Vertrag auflösen. Ich hätte schon ein Team, zu dem ich gehen könnte, wo ich meinen Weg, meine Karriere wahrscheinlich besser fortsetzen kann. Ihr seht ja auch, dass ich hier so unglücklich bin, wie es gerade läuft und so auch irgendwie das alles so nicht so läuft. Also sowohl für euch als auch für mich ist es irgendwie jetzt gerade kein cooler Match. Lasst uns doch einfach vorher schon Verträge auflösen und jeder geht seine Wege. Ich habe meine Option, ihr habt weniger, ihr könnt eine andere Fahrerin dafür verpflichten, was auch immer. Ich glaube, wenn sich alle da einig sind, dann wäre das eine schöne, dann wäre das eine schöne Sache, dass sowas dann auch gehen würde. Da gebe ich dir natürlich schon recht. Aber
ja, und ich glaube auch,
da muss also man wieder sagen, das ist natürlich auch nur bei den, das ist vielleicht bei 10% der Fahrerinnen und Fahrer der Fall, die extrem gut sind, die als Talente gelten, die als Siegfahrerinnen und Fahrer gelten, denke ich mal, weil bei den anderen 90%, also ich glaube, die meisten Fahrer und Fahrerinnen, wenn sie jetzt einen Vertrag auflösen würden, hätten die nicht direkt eine andere Option am Start. Und erst recht nicht so eine wie bei Jumbo-Visma jetzt gerade. Also da muss man ja schon auch ehrlicherweise sagen, da geht es einfach um einen Fahrer, dem eine große Karriere vorausgesagt wird, der als großes Talent scheint. Und da ist natürlich dann halt auch so dieser Erfolgsgedanke bei den Teams dahinter, was ich verstehen kann. Also ich glaube, ich würde jetzt mal einfach mal die These in den Raum stellen, wenn ich jetzt sagen würde, bei Israel so, ich habe jetzt keinen Bock mehr, ich löse mal meinen Vertrag auf, dann wäre meine Option wahrscheinlich nicht, dass ich zu einem anderen Team gehen würde, sondern wäre meine Option Karriereende oder für ein kleineres Team fahren. Aber jetzt, da wird vielleicht nicht direkt ein anderes Team um die Ecke kommen und sagen, geil, hier ist dein Vertrag, jetzt wo du frei bist, komm zu uns.
Ja, also es ist ja auch es ist ein total spezieller Fall, aber ich glaube, kein Fall, der nie vorkommt, weil man das ja auch mit DSM in der Vergangenheit gesehen hat, dass viele Fahrer da vorzeitig raus wollten aus den Verträgen und sich dann auch teilweise rausgeklagt haben, oder nicht?
Ja.
Ja. Von dem her ist es ja schon eine Problematik, die auf jeden Fall besteht. Und ich denke mir halt, natürlich kann man, weil wie du sagst, der Wert von einem Team hängt natürlich auch immer ein bisschen von den Fahrern ab. Und dementsprechend auch die Sponsorenbindung. Und deshalb kann man eben nicht sagen, wie in einer normalen Arbeitsstelle, so und so Kündigungsfrist. Aber man kann ja sagen, okay, sind halt keine dreimonatige Kündigungsfrist. Aber zumindest sagen, okay, so gegen Saisonende oder keine Ahnung, zum Transferfenster hat man die Möglichkeit. Und man kann sich ja auch dann vielleicht, das müssen sich schlauere Leute und Anwälte überlegen, dass man da halt irgendwelche Klauseln reinschreibt. Aber ich denke mir, vieles in den Verträgen ist halt wirklich pro Team.
Ja, das auf jeden Fall. Ja, hundertprozentig.
Egal, ob es diese allein einfach, wie gesagt, dass Verträge unterschrieben werden, wo du weißt, wenn es zu einem Vertragsbruch kommt. Und man denkt sich ja dann natürlich irgendwie so, ja, okay, natürlich werde ich meinen Vertrag nicht brechen. Aber gefühlt hat man dann trotzdem, glaube ich, als junger Mensch dieses Damoklesschwert, zu sagen, okay, bei Vertragsbruch muss ich 1 Million bezahlen. Und dann weiß man natürlich, dass man das nicht machen wird, aber irgendwie ist es schon krass, seine Unterschrift da dann drunter zu setzen. Und ja, ich finde, sowas ist ja vollkommen in Ordnung und akzeptiert von der UCI, dass man sowas in den Vertrag schreibt. Da könnte man vielleicht auch ein paar Klauseln einbauen, die eher pro Athlet oder Athletin sind. Und ich glaube, da bewegen wir uns ja grundsätzlich in die Richtung und manchmal helfen dann eben solche Einzelfälle dafür, dass man da halt einfach sich dran orientieren kann in der Zukunft.
Da hast du vollkommen recht.
Und wenn wir dann schon, sag.
Nee, ich wollte nur sagen, ich muss dir recht geben, dass die Verträge auf jeden Fall pro Team sind, dass man da schon merkt, dass die Fahrerinnen und Fahrer oft Sachen unterschreiben, die sich vielleicht ein bisschen unfair oder komisch anfühlen, aber die halt einfach gang und gäbe sind, weil es halt immer so war. Und die Verträge sind auf jeden Fall eher pro Teams. Das kann ich dir, würde ich auch so unterschreiben. Aber dafür hat man eine Fahrergewerkschaft und diese ganzen Themen schon zu häufig besprochen. Ich glaube, da braucht der Radsport einfach noch ein paar Jahre, um da wirklich auf das Thema Gleichberechtigung und Fairness und auch einfach mit den Sportlerinnen und Sportlern gesund umzugehen. Das dauert noch ein bisschen, aber da ist ja trotzdem Jahr für Jahr Besserung in Sicht.
Ja, und dann eine Sache sage ich noch und dann höre ich hier auch auf. Dann würde ich ihm auch einfach mal zugute halten, dass er einfach trotzdem ein junger Mensch ist und dass er einen Berater hat, beziehungsweise einen Manager, der sich genau um solche Sachen kümmert, nämlich wie sind Verträge aufgesetzt, wie sind die Klauseln, wann muss ich kündigen, etc. pp. Und ich gehe einfach mal davon aus, also das würde ich mal von mir behaupten, ich meine, wie alt ist er, 20, 21? Ich weiß es
keine Ahnung. 19, glaube ich erst.
19, dann erst recht, würde ich mal von mir behaupten, wenn ich dann einen Manager hätte, der sich um alles kümmert, was meine Verträge angeht. Und der sagt zu mir, ja, wir haben den Vertrag gekündigt, fristgerecht, und haben jetzt einen neuen Vertrag unterschrieben, dass ich einfach sagen würde, ja, okay, safe, alles gut. Und ich dem einfach da 100% vertrauen würde.
Ja, weil ich glaube auch, dass genau das passiert ist. Ich glaube, das Management genau. Hat gesagt, wir kündigen deinen Vertrag. Und dann haben wir, wenn du dann ab 1.12. frei bist, dann schreiben wir einen neuen Vertrag bei Jumbo Visma. Ich glaube, genau das wird passiert sein. Nur die werden nicht damit gerechnet haben, dass Ralf Denk und das Team Bora Hansgrohe halt sagen, nö, Leute, da machen wir nicht mit. Ja. Und da haben sie ja irgendwie, wie wir gerade besprochen haben, auch einen berechtigten Punkt, weil ja, das wird, muss jetzt halt geklärt werden, ob man das so machen darf oder halt nicht. Aber wahrscheinlich werden sie sich auf eine Summe einigen, eine Ablösesumme, und dann sind auch beide Seiten happy.
Genau, und am Ende ist ja auch die absolut kompetenteste Abteilung dafür zuständig, das zu akzeptieren oder nicht zu akzeptieren, nämlich die UCI, und die ist ja bekannt für ihre hervorragenden Entscheidungen. Ich wollte nämlich auch noch mit dir darüber sprechen, wie sieht es denn bei dir aus im Team? Wie viele müssen denn ihren Lenker neu einstellen?
Die jungen Fahrer vor allen Dingen alle. Also ich habe ja meine auch so leicht eingedreht, aber nur ganz leicht. Aber ich glaube, das darf ich auch nicht mehr, ne? Muss die Messe jetzt so komplett gerade sein? Oder wie ist der Winkel? Also es geht darum, dass man die Bremshebel nicht mehr nach innen drehen kann, um eine aerodynamische Position zu haben, sondern man muss sie halt gerade haben.
Also ich weiß es auch nicht genau, wie die exakte Regel ist, also wie weit man jetzt, wie viel Winkel man noch haben darf. Und ob das jetzt eher so ein bisschen so eine Schlagzeile ist, von der man sich
Ja, genau, wie krass ist wirklich, also ist es so wie die Sockenregel, weil da hält sich auch keine Sau dran und keiner, also dass die Socke nur ein Drittel der Wade bedecken darf, ich meine, das, also ganz ehrlich, das ist bei mir, bei meinen Socken auch nie der Fall, und da sagt auch niemand was, also das ist so, das ist halt die Frage, ne? Wie krass wird die Regel wirklich durchgesetzt, also bei manchen Fahrern, die das vielleicht sehr extrem haben, kann ich mir das schon vorstellen. Aber ich glaube, wenn du die jetzt so leicht reinkippst, da sagen die vielleicht nichts. Es bleibt abzuwarten. Also,
der Grund ist ja anscheinend, dass die Drehung nach innen einen zusätzlichen Stress auf den Lenker, wenn es Carbonlenker sind, auf den Lenker gibt und es dadurch zu einem Bruch vom Lenker kommen kann und dadurch natürlich auch die Sicherheit eingeschränkt wäre. Und das wäre wohl bei...
Das ist die Begründung.
Ja, so habe ich das aber verstanden.
Aber das kann ich mir nicht vorstellen, weil ich glaube, kein Hersteller würde einen Lenker auf den Markt bringen, der bricht, wenn du den Hebel ein bisschen reindrehst. Niemals.
Genau, also
kann ich mir nicht vorstellen.
Ich glaube, das halt sozusagen die.
Also das ist eine ziemlich dumme Begründung, wenn das die Begründung ist.
Und das wohl anscheinend bei einer sehr geringen, also was heißt gering, aber so 10 bis 15 Grad, das ist ja jetzt nicht super krass nach innen gedreht. Ja. Ich weiß es nicht. Ich finde, es ist halt eher so ein bisschen wie diese, es geht immer in eine Richtung und dann wird es wieder verboten, so wie Supertuck und Puppy Paw Position und ja, jetzt halt ja, auch ja, einfach ja. Das mit dem, ob das dann, ob was dann der eigentliche Grund ist, ist, ob ich jetzt Ästhetik oder, aber da würde ich sagen, da gibt's, ich finde halt immer, das sind solche Nebenkriegsschauplätze, die da aufgemacht werden, wo ich mir so denke, es gibt so krasse Sicherheitsprobleme in den Radrennen.
Machen die das auch extra. Ich meine, das ist Politik. Vielleicht wird auch das gemacht, weil dann wird wieder Zeit gewonnen. Dann wird wieder, guck mal, also wir sprechen jetzt darüber und vielleicht gerät dadurch irgendein anderes Thema wieder ein bisschen in den Hintergrund, wo die happy sind, dass man nicht drüber spricht. So wie du sagst, wie gerade über die andere, wie Fahrersicherheit im Allgemeinen. Also ich bin wirklich an einem Punkt in meiner Karriere, wo ich mir denke, so Fahrergewerkschaften, Riders Union, CPA, das ist eine traurige Einstellung, aber ich bin so, macht doch alle, was ihr wollt, ist mir scheißegal, da mische ich mich nicht mehr mit ein. Es war witzig, wir hatten, ich sag nicht wozu, aber wir hatten letztens eine teaminterne Diskussion auch und da ging es ewig hin und her und dann habe ich einen Monolog 3 Minuten dazu gehalten, vor allen 30 Fahrern, und danach war einfach so, ja, du hast auf den Punkt gebracht, was wir alle denken. Und danach sind so 2, 3 Fahrer zu mir gekommen, Hugo Hulle und so. Und die meinten alle, oh, du müsstest für uns der Fahrervertreter bei der CPA werden und dies und das. Du hast das so gut gesagt. Und dann war ich so, Alter, auf gar keinen Fall. Lass mich damit in Ruhe. So, da kann ich auch einfach so, da kann ich einfach Zeit verschwenden, um mich irgendwie dafür zu engagieren. Tut mir leid, aber ich weiß, dass es sehr, sehr traurig ist, so zu denken, aber da denke ich mir wirklich, nee, da will ich meine Energie in was anderes investieren. Weil, wenn sich da irgendjemand drum kümmern sollte, dann vielleicht noch die jungen Fahrer. Und ich habe irgendwie so, als junger Fahrer habe ich mich sehr engagiert und habe immer versucht, irgendwie in den Gewerkschaften was zu machen oder irgendwie halt auch meine Meinung zu sagen. Und ey, ganz ehrlich, da ist überhaupt nichts irgendwie groß passiert, wo ich sage, cool, dass das passiert ist. Ich habe jetzt schon die Hoffnung mit Adam Hansen, dass es da ein bisschen vorangeht. Aber bis sich da wirklich was geändert hat, bis dahin habe ich schon 3-mal aufgehört. Von daher bin ich da ein bisschen egoistisch.
Ja, ich glaube auch tatsächlich, dass es halt einfach so nochmal ein extra Job ist und auch ein bisschen deprimierend, weil ja, es ist halt so ein Kampf gegen Windmühlen. Frustrierender Job,
ja, 100%.
Ja, genau. Aber naja, Tanja. Ich hab jetzt gerade noch einen Punkt gelesen. Hätte es wahrscheinlich einmal ein bisschen besser recherchieren können. Man möge es mir nachsehen. Ich lag die letzten Tage, wie gesagt, scheintot im Bett. Aber dass man wohl schlechter bremsen kann, auch wenn die...
An dem Punkt würde ich sogar vielleicht mitgehen.
Ja, weiß ich nicht so ganz.
Naja, lass uns unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nicht damit langweilen.
Genau, also das ist tatsächlich eher so ein langweiliger Punkt. Aber ich muss auch sagen, noch viel schlimmer als, das wollte ich noch anmerken, obwohl es nur ein persönliches Problem ist, aber ist ja auch manchmal ein persönlicher Podcast. Und jetzt haben wir ja mal wieder über Radsport gesprochen. Ein viel größeres Problem, als dass ich meine Base Miles von Girona und meine Fitness komplett verloren habe durch die Corona-Infektion, war, dass ich auch eigentlich letzte Woche in meinem Dienst frei alle Geschenke kaufen wollte und dachte so, okay, ich bin immerhin noch 1,5 bis 2 Wochen vor Weihnachten unterwegs. Aber jetzt werde ich all meine Geschenke im Dienst frei am Donnerstag kaufen müssen. Das heißt, ungefähr 3 Tage vor Weihnachten muss ich alle Weihnachtsgeschenke besorgen.
Ich habe auch noch kein einziges Weihnachtsgeschenk. Aber
Ich hab nur eins.
An Heiligabend sind meine Eltern da, also Leonies Eltern, meine Eltern und wir und die Kids. Und die Einzigen, die was bekommen, der Einzige, der eigentlich was bekommt, ist Oskar. Weil Fritz ist nicht mal ein Jahr. Der freut sich zwar, aber ob der jetzt was bekommt oder nicht, checkt ja auch noch nicht so wirklich.
Kriegt das Geschenkpapier von Oskar.
Ja, so ungefähr. Und für die Kinder ist es natürlich schön, für die macht man es schön. Aber selbst Leo und ich sind jetzt, wir sind eigentlich auch nur 5 Jahre zusammen. Aber wir sind schon an so einem Punkt, wo wir sagen, ja, es ist schon das 5. Weihnachten zusammen. Schenken wir uns überhaupt noch irgendwas oder nur eine Geste oder irgendwie schenken wir uns sozusagen jetzt nicht in dem Sinne nicht keine Überraschung, sondern schenken wir uns vielleicht zusammen ein Wochenende nächstes Jahr mal irgendwo, wo wir zu zweit mal Zweisamkeit haben. Ich glaube, ich bin da. Da bin ich auch so, werde ich langweilig langsam so ein bisschen. Sehr gern schenke, aber ich habe auf jeden Fall auch noch kein Geschenk.
Ja, das ist ja auch, finde ich, das Schlimme, dass man tatsächlich, dass in meinem Kopf Gutscheine die schlimmste Form von Geschenken sind, aber ja. Gutscheine für gemeinsame Aktivitäten ja im Endeffekt eigentlich die besten Geschenke sind, weil es bedeutet, dass man gemeinsam Zeit verbringt.
Ja, das stimmt.
Und Zeit ist ja das schönste Geschenk überhaupt.
Das stimmt. Aber zum Beispiel bei meinem Geburtstag, muss ich sagen, da habe ich explizit gesagt, Leute, für mich ist es Geschenk genug, dass ihr euch Zeit nehmt für uns und wir zusammen eine gute Zeit haben. Und ich habe zwar ein paar Kleinigkeiten bekommen, aber ich fand es wirklich total cool, dass sich die Leute daran gehalten haben, weil, da muss ich auch ganz ehrlich sein, wenn ich irgendwas wirklich richtig geil finde, ist es entweder zu teuer, dass es mir irgendein Freund oder so schenkt, also dann vielleicht als Gemeinschaftsgeschenk, aber... Oder ich kaufe es mir einfach direkt selber. Das heißt, in den meisten Fällen bekomme ich Geschenke, wo ich mir in der ersten Sekunde denke, okay, wie werde ich das wieder los? Das brauche ich nicht.
Ja.
Und das ist halt so blöd auch, weil das ist einfach respektlos, dem gegenüber, der sich Mühe gemacht hat oder der. Aber ich brauch's halt einfach nicht. Ich will es nicht haben, tut mir leid, so, ne? Ich bin halt so, ich räume jedes Jahr bei mir zu Hause auf, mach Tabula Rasa, versuch so ein minimalistischer Mensch zu sein, was Dinge angeht. Und denke ich mir, nee, Mann, das ist Schrott, das brauche ich wirklich nicht. Und das Geld hätte sich dann die Person einfach sparen können, mir das zu schenken. Und deswegen war ich froh, das, was ich bekommen habe, das war zum Beispiel irgendwie so eine Flasche Champagner oder das, da denkt man sich, ja, cool, das kann man mal trinken, ist schöne Aufmerksamkeit, aber ja, ich brauche keine Dinge oder so. Und das war schon cool. Da war ich happy drüber. Oder zum Beispiel, das war
dein Geschenk.
Geiles Geschenk. Sophie, meine Assistentin, die hier auch mal den Podcast hochlädt, die hat ein geiles Geschenk gemacht. Das ist auch ein gute Geschenke-Inspo für Leute, die keine Ahnung haben, was sie jetzt schenken sollen. Die hat uns nämlich einfach 2 Einwegkameras geschenkt für die Party. Hat gesagt, hier, verballert die heute Abend, gebt mir die zurück, ich werte die Fotos aus und gebe euch die, mach ein Fotobuch. Dann hat man einfach ein Fotobuch von seinem 30. Geburtstag. Und das ist ja eigentlich, wenn man zum Beispiel jetzt Weihnachten mit der Familie zusammen feiert, ist es eigentlich ein schönes Geschenk, dass man sagt, hier, ich schenke euch eine Einwegkamera, wir halten den Abend fest und dann kriegt man die Fotos danach. Eigentlich, also da muss ich sagen, das fand ich ein gutes Geschenk.
Ja, das stimmt. Das ist auf jeden Fall ein gutes Geschenk, aber wie ich von der Hochzeit weiß, gar nicht mal so günstig. Also zumindest in Masse nicht. Also
ja, das stimmt.
Weil das Entwickeln plus die Kameras ist gar nicht, man denkt immer so, ach ja, das ist ein kleines Geschenk, aber das denkt man oft bei so kleinen, vor allem so selber gemachten Geschenken, weil dann braucht man das noch dazu und das noch dazu und dann kommt echt schon einiges zusammen. Ja. Also da bin ich immer jedes Mal überrascht.
Und das ist auch so ein Punkt, einfach so dieser Druck, Geld auszugeben und zu schenken, ja, der nervt halt auch irgendwie so ein bisschen, ne? Man will ja dann vielleicht auch die Leute so ein bisschen gleich halten. Bei manchen Leuten, die haben vielleicht jetzt auch nicht so ein riesen Budget, um jetzt da 1000 Geschenke noch zu kaufen. Und dann setzt die das auch unter Druck, das finde ich halt auch blöd. Von daher finde ich, wenn alle damit fein sind, nichts zu bekommen, finde ich das halt nicht auch einen guten Deal, zu sagen, ey, dann bekommt halt keiner ein Geschenk. Und wir haben einfach eine gute Zeit zusammen, ne? Das finde ich wirklich auch total in Ordnung. Und ich kann nur so viel sagen, wir haben ein kleines Geschenk für euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir sagen noch nicht, was es ist, aber ihr seht es dann vielleicht so um die Weihnachtszeit herum, haben wir so ein kleines Podcast-Geschenk für euch. Und eine Sache, die ich noch sagen wollte, ist, ich bin total gerade so auf Retro-Fußballtrikots hängen geblieben. Das
hast
du
beim letzten Mal schon erzählt.
Aber ich wollte nur sagen, weil jetzt gerade die ganzen Radsportteams ihre Trikots veröffentlichen, da würde ich mich mal inspirieren lassen, mal so ikonische Fußballtrikot-Designs rauskramen und da so Radteams einfach die Designs kopieren. Ich glaube, das würde sehr gut ankommen.
Das habe ich tatsächlich auch zu Lennart gesagt und habe dem lauter coole Fußballtrikots rausgesucht. Auch so, was ja immer sehr ikonisch ist, sind so WM-Trikots von den Nationen. Und habe gesagt, so Trikots müsst ihr machen mit dem Team.
Ja, 100%.
Das kann ich auch vollkommen unterschreiben. Und da möchte ich noch, also du bekommst noch ein Geschenk. Ich habe es dir nur an dem Abend nicht mitgebracht, weil ich dachte, es ist immer blöd, ein Geschenk mitzubringen und dann bleibt es irgendwo liegen oder es nervt einfach nur an Ort und Stelle. Aber du kriegst auf jeden Fall noch nachgereicht.
Dankeschön.
Sucht ihr etwa auch noch in letzter Minute das passende Geschenk für Leute, die euch wichtig sind und die eventuell auch in der Radsport-Bubble oder im Triathlon unterwegs sind? Und ihr wollt eben auch nichts schenken, was am Ende in der Schublade verschwindet oder was man schnell wieder loswerden möchte, sondern etwas, das man im täglichen Trainingsalltag benutzen kann und an euch denken und sich über das Geschenk freuen kann. Dafür hat Ryzen die richtige Antwort beziehungsweise euch sogar ein Hilfstool zur Seite gestellt, wo ihr entsprechende Geschenke für eure Athleten im Umfeld findet. Und zwar gibt es den Gift Guide, das heißt, ihr findet Geschenkideen für den kleinen und den größeren Geldbeutel. Wir packen euch den Link in die Shownotes. Schaut vorbei, sucht euch Anregungen. Wenn es mit dem Versenden nicht mehr zeitig klappt, dann seid ihr hoffentlich in der Nähe eines der Stores in München oder in Köln und könnt direkt vor Ort shoppen. Last Minute sozusagen. Aber ja, schaut vorbei, wenn ihr noch Ideen braucht. Und schöne Weihnachten. Hier sei auch noch erwähnt, dass ihr mit dem Code Plan Z 10% auf alles außer bereits reduzierte Ware und die United in Humanity Kollektion bekommt. Aber ich muss sagen, ich war leicht enttäuscht von Teilen der Party, weil nach dem unangenehmsten Teil der Party, als Rick Zabel als DJ aufgelegt hat und dann entschieden hat, dass er meinen Namen rufen möchte laut und die Menge dazu anheizen, meinen Namen auch laut zu rufen.
Tanja,
und ich hasse
Tanja.
Nee, du hast, wenn es mal nur mein Vorname gewesen wäre, du hast Tanja Erath. Und auf einmal haben irgendwie 40 Leute Tanja Erath gerufen. Und ich musste dann auf die Tanzfläche und war natürlich auch so im Zentrum der Aufmerksamkeit, was mein absoluter Albtraum, das war eigentlich wirklich wie ein Albtraum, dieser Moment. Aber ich hab's mitgespielt, weil es dein Geburtstag war. Ein bisschen hasse ich dich trotzdem dafür.
Du warst nur enttäuscht, weil keine Warner kam.
Ja, genau. Und das ist nämlich der nächste Kritikpunkt. Ich habe mich den ganzen Tag. Ich habe mich den ganzen Tag schon darauf eingegroovt. Ich habe Limp Bizkit gehört, ich habe Nirvana gehört und habe mich einfach so richtig gefreut, so 90er Rock zu hören. Und dann kam ich da an und dann lief halt einfach so Seed von 2014 oder sowas. Also es war enttäuschend, wirklich enttäuschend, muss ich sagen.
Ich glaube, du bist die einzige Person, die von dieser Party enttäuscht war, was vielleicht auch daran lag, dass du kurz vor zwei gekommen bist, weil vielleicht lief ja vorher schon Nirvana. Ich muss wirklich sagen, dass ich von so vielen schönen, ich bin vor einer Woche komplett beseelt gewesen. Ich muss sagen, das war vielleicht mit die schönste Party, auf der ich je war. Für mich ist die Zeit dort verflogen. Und also wir waren ja 6 Stunden da oder so, da 7, 8 Stunden haben wir gefeiert und hat sich angefühlt wie 3 Minuten und war um. Und auch ganz, ganz viele tolle Nachrichten bekommen. Ich habe dir das ja schon geschrieben. Ich glaube, du warst ein bisschen durch, als du schon gekommen bist oder angetrunken. Den Punkt mit Nirvana gebe ich dir, aber auf die Party lasse ich nichts kommen. Das war wirklich für mich mit einer der coolsten Partys ever. Und es war halt einfach so, das kann ich auch nochmal sagen, es war so witzig, weil ich habe erst alle begrüßt und war so richtig cool und dann habe ich aber irgendwann das Gefühl gehabt so, ah verdammt, ich habe noch gar nichts getrunken, ich habe nur ein Bier bis jetzt getrunken und alle anderen sind schon so ewig im Modus, weil ich hier eine Stunde am Eingang stand und erstmal alle begrüßt habe und mit denen gequatscht habe und Smalltalk gemacht habe und es war auch total teilweise schwer, weil zum Beispiel Nick Möller ist gekommen, mit dem bin ich Juniorenrennen gefahren, aus dem Team Franken, den habe ich seit der Zeit eigentlich nicht mehr gesehen, der ist dann extra gekommen mit seiner Freundin, habe ich ewig nicht gesehen. Aber halt dann redet man halt so 10 Minuten miteinander und dann will man halt aber auch feiern. So. Und ich bin so, ja, ist jetzt auch nicht irgendwie die Gelegenheit, um sich jetzt 2 Stunden in die Ecke zu setzen mit ihm und zu sprechen. Das holen wir irgendwo anders mal nach. Von daher hatte ich aber für mich als Gastgeber mit Leonie zusammen das Gefühl, dass ich so den Leuten gerecht geworden bin. Die hatten alle eine gute Zeit. Ich selber hatte auch eine gute Zeit, weil ich auch einfach so voll schnell, und das wusste ich zum Beispiel gar nicht mehr, oder ich wusste das nicht, musst du vielleicht mal sagen, man darf anscheinend Skinny Bitch nicht mehr sagen, weil ich habe geschaut, welche Longdrinks wir auf der Karte hatten, und da gab es halt Gin Tonic und dies und das und dann gab es halt Wodka Soda auch, was ich auch bestellt habe und ich habe mir Wodka Soda, also einfach nur Wodka und Wasser, ich mir so, das stelle ich mir nicht lecker vor, aber ich habe mir einfach so, als erst gedacht, ich bestelle mir mal so einen davon und es hat mir mega gut geschmeckt. Und da habe ich mir, glaube ich, einfach so richtig schnell 3 davon hintereinander getrunken. Und dann war ich halt, und ab dem Moment ist einfach so alles an mir vorbeigelaufen wie im Film. Ich hatte dann immer irgendwelche Drinks in der Hand, das war einfach mega gut. Und dann war irgendwann 5:30 und ich bin ins Bett gegangen. Von daher, ich weiß auch noch, dass wir in der Raucherecke zusammen saßen, wir hatten übelst einen Lachflash. Weißt du, warum hatten wir noch immer einen Lachflash? Weißt du das noch?
Du und ich?
Ja. Wir haben am Ende richtig zusammen gelacht noch die ganze Zeit. Es war schon relativ spät auf der Party. Weißt du das nicht mehr?
Nee.
Wir saßen in der Raucherecke zusammen, warum auch immer wir da gelandet sind. Und haben wir die ganze Zeit, wir haben uns so richtig hochgeschaukelt, haben beide von den Lachflash gehabt am Ende.
Bist du ja sicher, dass ich das war?
Ja, hundertprozentig.
Die Raucherecke war draußen?
Nein, die war drin. Das war einfach diese Sitzecke da.
Ach, deshalb hat mein Oberteil so nach Rauch gerochen.
Ja, ich hab, ich weiß gar nicht, ob man das sagen darf, aber ich habe das Rauchen da erlaubt. Ich habe viele Freunde, die rauchen. Ich habe gesagt, komm, ja, könnt ihr ruhig rauchen.
Also da habe ich jetzt keine aktive Erinnerung dran, muss ich sagen. Ich erinnere mich nur noch an manche Sachen, die du zu mir gesagt hast, die ich durchaus verstörend fand. Aber die werde ich jetzt hier nicht wiederholen. Verstörend und beleidigend in einem. Aber ja, an die Situation erinnere ich mich nicht. Zumindest erinnere ich mich nicht, worüber wir uns da genau beömmelt haben sollen.
Naja, egal. Wir haben jetzt fast schon 1,5 Stunden auf der Uhr. Ich will dir nur sagen, du bist der einzige Mensch auf Erden, der schlechte Worte über diese Party verloren hat jetzt gerade. Und das auch noch in unserem gemeinsamen Podcast. Das werde ich dir niemals verzeihen.
Ja gut, aber das eine Mal, weil du mich bloßgestellt hast und das andere Mal, weil ich zu spät kam.
Weil ein Lied nicht gespielt wurde.
Genau. Und Julius, der ja da dann aufgelegt hat, der schöne Branko hat mir gesagt, er hat sehr wohl Nirvana gespielt, aber dafür bin ich zu spät gekommen, weil er ja dann schon sein Finale hingelegt hatte. Und Julius hat gesagt, beim nächsten Mal gibt's Nirvana. Er wird aufstocken.
Siehst du mal, so nämlich.
Ja. Und dann finde ich das eine absolut gerechtfertigte Kritik bei einer 90er-Jahre-Party, dass da nicht Schüttel deinen Speck läuft.
Das weiß ich zum Beispiel gar nicht mehr. Also, du hast auf jeden Fall der Moment, das haben auch mir relativ viele Leute geschrieben, ich habe ja so ein paar Insta-Stories geteilt, der Moment, wo es wirklich gekocht hat, war, als Scooter gespielt wurde und mein guter Kumpel Norbert ist als Scooter gegangen und dann habe ich mich natürlich gedacht, den muss ich jetzt auf meine Schultern nehmen. Und dann habe ich den auf meine Schultern genommen und wir haben halt so getanzt und da ist der komplette Club so krass abgegangen, aber so 3-4 Lieder hintereinander und da gibt es halt einfach so ein paar Videosequenzen davon, wo mir halt auch wirklich andere Freunde geschrieben haben, Digga, das sieht einfach aus wie ein Berliner Drogenclub. Was geht denn da bei euch ab? Ach ja. Wir hatten eine gute Zeit und ich hatte richtig krass Muskelkater am nächsten Tag von dieser Aktion auf den Schultern mit Norbert. Es war übelst anstrengend. Danach war ich nass geschwitzt.
Ja, es liegt daran, dass ich kein Krafttraining oder das Krafttraining aus deiner Vorbereitung gestrichen hat.
Das kann sein. Aber dafür fliege ich die Berge
jetzt hoch. Wir dürfen jetzt nie mehr über die 90er-Jahre-Party sprechen, weil wir haben im Vorhinein sehr viel darüber gesprochen, jetzt nochmal sehr viel im Nachhinein und ich hoffe, wir haben nicht allzu viele Hörer verloren dadurch.
Ich glaube, ich wäre ein guter Event-Manager. Ich glaube, ich könnte gut Partys veranstalten.
Ja, dann hast du ja schon mal was für die Zukunft.
Also, schön, du bist genau gekommen, als ich aufgelegt habe gerade, ne?
Ja, ich hab dich, vielleicht war es halt auch wirklich, jetzt muss ich aufhören, wir dürfen nicht so viel über die Party reden, aber tatsächlich bin ich genau zu dem Zeitpunkt gekommen, als du gerade aufgelegt hast und ich habe mich überall umgeschaut und habe gedacht, warum ist Rick denn auf seiner eigenen Party? Und dann habe ich gesehen, dass du da am DJ-Pult stand und dich richtig gefeiert hast. Und dann ich dachte, wenn man dich kennt, muss man dich genau da suchen.
Ich werde übrigens wieder auflegen am 28.12. zusammen mit dir, wenn wir Swift-Party machen, bei Wisen.
Genau.
Du hast das Wisen Ambassador-Meeting verpasst, Tanja, habe ich noch
gedacht. Ja, ich habe alles. Am Freitag war Intensiv-Weihnachtsfeier, habe ich verpasst. Am Samstag war Wisen Ambassador-Treffen, habe ich verpasst. Es war richtig bitter.
Richtig bitter. Ich würde sagen, wir nennen die Folge Wandtattoos und Klobürsten.
Ja. Das klingt gut für mich.
Also, macht euch eine frohe Weihnacht, können wir ja schon wünschen. Ich bin mal gespannt. Wir haben, wie gesagt, ein kleines Weihnachtsgeschenk. Und ob wir da noch in diesem Jahr eine Folge aufnehmen, weiß ich gar nicht. Einfach mal spontan, würde ich sagen.
Ja, gut, wir müssen schon noch so eine Jahresrückblicksfolge machen, wie beim letzten Mal. Ich setze eigentlich schon darauf, dass du mich für einen Gin Tonic einlädst.
Okay, ja, entweder komme ich zu dir oder du zu mir.
Ja, so. Ich muss nur am 1.1. habe ich 24 Stunden Dienst. Zusammen.
Genau. Dann machen wir uns nochmal einen guten Abend zusammen, wir zwei.
So machen wir es.
Also, so machen wir es. Ja, frohe Weihnachten wünschen wir euch.
Genau. Schönes Fest. Genießt es.
Enjoy.
Ich hoffe, keiner von euch muss die Zeit in Quarantäne verbringen. Das ist nämlich das einzige Highlight an der Covid-Erkrankung, dass ich zumindest I dodged the bullet, positiv an Weihnachten zu sein. aber ich hoffe, dass es euch auch nicht so geht und ihr mit euren Familien feiern könnt und ein schönes Weihnachtsfest oder natürlich auch alleine oder eurem Partner. und ihr alle nicht arbeiten müsst, so wie ich Weihnachten frei habt und nur an Silvester ran müsst. Und ja, jetzt höre ich auch auf. Man merkt, ich glaube, weißt du, was man mir anmerkt, glaube ich?
Das war die längste Weihnachtswünsche. Ich wünsche euch noch das und auch wenn ihr alleine seid und wenn ihr zu zweit feiert, aber auch wenn ihr zu viert feiert, oder vielleicht feiert ihr auch zu sechs, dann wünsche ich euch auch ein schönes Weihnachten.
Also in jeglicher Konstellation, in der ihr Weihnachten feiert, wünsche ich euch ein schönes Weihnachten. Und ich glaube, man merkt einfach, dass ich jetzt sehr lange in meinem Zimmer verbracht habe und mit keinem gesprochen. Denn das habt ihr jetzt mitbekommen in den letzten 1,5 Stunden und ich entschuldige mich hiermit.
Ja, tut mir leid, wenn es so in den letzten halben Stunden ein paar Längen gab, aber dafür haben wir mit Lachern auch gesorgt. Frohe Weihnachten von uns. Ciao, ciao.
Tschüss. Und schenkt niemandem ein Wandtattoo zu Weihnachten.